Dieses Wochenende ist es soweit. Wir wollen den und die beste deutsche funktionale Fitnessathletin aus dem Seniorbereich finden und küren. Und dazu habe ich niemand anderen als den Präsidenten und Bundestrainer Hendrik Heim zu Gast in der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Diese Folge ist etwas länger als normalerweise geworden, denn Hendrik erzählt uns nicht nur ganz viel Insiderwissen über den DBVFF, sondern er berichtet auch aus seinem Leben als Coach. Und natürlich geben wir auch schon Vermutungen ab, wer sich am Wochenende den Titel holen kann. Ganz viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Banges Bizeps Besprechung. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Ich glaube, dem einen oder der anderen sollte diese Person geläufig sein. Auf jeden Fall vielleicht schon mal bei einer Competition am Rand brüllen gesehen, beobachten gesehen. Denn er ist kein Athlet mehr, in Klammern, sondern er ist im Hintergrund, denn er ist Coach, Trainer und heute auch in der Funktion des Bundestrainers für die Seniors und Präsident vom DBVFF. Und ich freue mich sehr, dass Hendrik Heim heute mit dabei ist. Hallo.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich ja auch noch mal kurz in deinen Worten vorstellen. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
Genau. Also ich bin vor gut 8 Jahren, als ich mit Handball mehr oder weniger aufgehört habe, in den Sport gekommen, einfach weil ich selbst sowas gesucht habe, um ja so ein bisschen aktiv zu competen, wie du schon richtig gesagt hast, das ist mittlerweile weniger geworden. Man sieht mich schon auch immer mal noch auf einem Competition Floor selbst stehen, aber sicherlich nicht mehr so viel wie so um 2019, 2020 rum. Mit einem Sportstudium im Background habe ich dann aber auch recht schnell meinen Weg ins Coaching gefunden. Weil ich einfach gemerkt habe, so dieses reine Sitzen in Büros oder ähnlichem ist einfach nicht so meins. Und da ging es dann für mich los mit meinen ersten Athleten, Athletinnen im Coaching. Auch über meine mittlerweile Frau dann den ersten Kontakt schon 2019, damals noch zur German Functional Fitness Federation, bekommen mit der Weltmeisterschaft in Schweden. Und auch da das erste Mal so ein bisschen im Verband aktiv geworden und dann quasi letztes Jahr, ja, die Präsidentenrolle, beziehungsweise jetzt mittlerweile sind es schon 2 Jahre her, die Rolle des Präsidenten übernommen im Bundesverband Funktionale Fitness, da einfach die Stelle vakant war und es notwendig war, dass es übernommen wird, denn sonst ohne Präsidenten, ohne ja, quasi Vorstand kann der Verband nicht funktionieren und nicht existieren. Sprich, es war quasi eine Notwendigkeit da, dass der Posten ausgefüllt wird und so ist es dann bei mir und Marcel gelandet.
Du hast jetzt gesagt, eben Coach und Präsident. Wir haben im Vorgespräch auch schon gesagt, das sind 2 Riesenbereiche. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Thema Bundestrainer und Präsident vom DBVFF an. Und danach wollen wir auch mal schauen, was zeichnet dich als Coach eigentlich aus und deine Erfahrung. Denn du hast ja auch einfach namhafte Athleten unter dir, die dem einen oder der anderen in der Szene geläufig sind. Darum, als erstes starten wir mal mit dem Verband und vielleicht starten wir ganz allgemein, denn ich glaube schon, der DBVFF, dass der Begriff fiel vielleicht mal bei der einen oder anderen Stelle, dass die meisten Athletinnen oder auch Menschen, die im Bereich irgendwie sind, das schon mal gehört haben. Aber vielleicht nochmal für die, die nicht ganz richtig das einzuordnen wissen, was genau ist eigentlich der DBVFS? DBVFF, ja. Also was genau ist dieser Verband?
Genau, ich denke, da ist es einfach als erstes wichtig zu verstehen, dass CrossFit selbst eben eine Marke ist und nicht klassisch eine Sportart in dem Sinne, sondern eben quasi aus dieser Marke eine Sportart entstanden ist, die lange mit den CrossFit Games quasi das größte Sportevent hatte. Wenn man es aber so richtig aufdröseln wollte, würde man auch sagen können, an sich ist CrossFit als Marke eben da nur ein Namensgeber für eben eine Sportart. Und um eben auch zum Beispiel Fördermittel zu bekommen oder langfristig das Ziel, einen Sport olympisch zu bekommen, Athleten, Athletinnen besser fördern zu können, ist es eben Notwendigkeit, nicht aus einer Marke heraus zu agieren, sondern eben unter ja, einer Verbandsebene als Sportart Und das ist eben in unserem Fall die Funktionale Fitness. Und der Deutsche Bundesverband Funktionale Fitness ist da eben der Vertreter auf dem deutschen Boden, mit dem so ein bisschen dem Ziel, auf der einen Seite Athleten, Athletinnen eine Stimme zu geben, aber eben auch ja, Standards zu setzen, die einzelnen ja, Player sozusagen zusammenzubringen. Wie gehen wir mit unseren Technical Officials um? Wie sollten so ein bisschen Teststrukturen aussehen? Da wollen wir eben mit dem Verband hin, den Standard quasi im Sport in Deutschland zu erhöhen und eben die Möglichkeit zu schaffen, ja, Sportler und Sportlerinnen zu fördern, die den Sport betreiben.
Du hast ein paar Sachen jetzt schon angesprochen, aber ich würde gerne mal ein bisschen tiefer reingehen. Denn vor allen Dingen jetzt dieser Unterschied zum Thema CrossFit. Einmal hast du gerade Begrifflichkeiten benutzt, die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so geläufig sind, nämlich Technical Officials. Also anscheinend wird ja nochmal eine andere Sprache dort verwendet. Aber was ist noch der größere Unterschied vielleicht zum CrossFit, so wie die meisten Menschen sich das vielleicht vorstellen oder kennen?
Ich glaube, einmal ein ganz, ganz klarer Unterschied ist natürlich, dass wir im CrossFit immer dieses Unknown und Unknowable hatten. Das heißt, wirklich alle, die zum Wettkampf kommen, erstmal meistens vor Ort erfahren, was sie eigentlich machen müssen. Das hat natürlich so ein bisschen, ja, schafft nochmal ein bisschen extra Spannung vielleicht und so ein bisschen, ja, das Ganze so aufzugreifen, hat aber natürlich auch immer so seine Risiken. Erstens ist es sehr, sehr unterschiedlich, was auf den Wettkämpfen passiert. Haben wir eher längere Workouts oder Tests eben da vor Ort? Haben wir, ja, haben wir kürzere Sachen größtenteils? Während in der funktionalen Fitness ist es so, dass alle Tests bis zu 4 Wochen vorher bekannt sein sollten, die im Finale stattfinden oder auch eben in Qualifiern und eben bestimmte Strukturen verfolgt werden. Ich denke halt, ein großer Vorteil tatsächlich, auch wenn ein bisschen die Spannung verloren geht, ist durch diese frühere Bekanntheit. Man hat es immer wieder bei den CrossFit Games mitbekommen, dieses Gefühl, dass einzelne Athleten, Athletinnen schon so ein bisschen vorher wussten, was passiert. Wo man Vorbereitungsvideos sieht und sich denkt, das ist genau das, was am Ende drankommt. Wenn alle am Ende aber 4 Wochen Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, fällt das eben auch einfach weg. Das heißt, man hat nicht dieses große Risiko, Person XY kennt eben schon das, was getestet werden soll. Während ja, die vielleicht etwas unbekannteren oder kleineren Athleten, Athletinnen, denen der Kontakt fehlt zu den Großen, das einfach nicht wissen und unvorbereitet in so einen Wettkampf laufen. Und das andere, hast du eben schon angesprochen, an vielen Ecken versucht quasi die IF3, das ist der Weltverband, gemeinsam mit den lokalen Dachverbänden in den Nationen, so ein bisschen Begrifflichkeiten zu etablieren. Das heißt, es wird eben auf Final-Events oder in Qualifier nicht von Workouts in dem Sinne gesprochen, sondern von Tests, die eine von 6 Testkategorien erfüllen. Das heißt, wir haben darin Strength, wir haben Bodyweight, wir haben Mixed Modal, wir haben Skill, wir haben Endurance und wir haben Power. Und eben auch der Begriff des Judges zum Beispiel ist übergegangen in den Technical Official, wobei es da auch eben zu sagen ist, im Grunde drückt beides in dem Fall das Gleiche aus. Das heißt, es sind eben die Schiedsrichter, die auf der Fläche ja, entscheiden, ist die Rep gültig, ist die Rep nicht gültig, war der Zieleinlauf korrekt oder muss hier nochmal etwas wiederholt werden. Während bei Workouts und Tests sehe ich es ganz gerne so, dass ich sage, okay, an sich ist jeder Test eben auch ein Workout, aber nicht jedes Workout ist zwingend in seinem Sinne ein Test. Sprich, wenn wir im Training etwas machen, ist das nicht sofort ein Test, sondern dann ist das eben ein Workout, was ich mache. Aber jeder Test auf einem Finale ist doch trotzdem von seiner Idee her auch ein Workout.
Das heißt aber, diese 6 Testkategorien, die sind auch immer fest und gleich.
Genau, die sind immer festgeschrieben. Gerade für die Weltmeisterschaften, deutschen Meisterschaften sind die, ja, sind die auch sehr, sehr direkt behaftet, also sehr, sehr ja, streng oder eingehalten. Was wir mittlerweile aber so ein bisschen mehr sehen, ist, dass so kleine Kooperationen mit Wettkämpfen stattfinden und es so ein bisschen breiter auch gefasst wird. Das heißt, ist dieser Test zum Beispiel im Rahmen seiner Grundidee ein Endurance-Test oder ist eben zum Beispiel der Test ja, fokussiert im Bodyweight-Bereich. Und es kann trotzdem vielleicht noch ein Ergometer reinkommen, aber hauptsächlich geht es um Bodyweight-Movements. Das ist auch was, was zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren im Programming von bei CrossFit selbst von Bosman aufgefallen ist, dass er auch so ein bisschen ja, Bottleneck-fokussierter war, man eigene einzelne Testkategorien hätte erkennen können. Aber im Bereich des Verbandes ist das schon sehr strukturiert und direkt gehalten. Das heißt, man hat fest diese 6 Testkategorien. Sollte ein Wettkampf mal mehr Tests machen wollen, ist es meistens so, dass noch ein weiterer Mixed-Modal-Test dazu gepackt wird.
Das heißt aber auch, bei diesem Test gibt es eine klare Vorgabe von der IF3, die sagen, das ist eben zum Beispiel Mixed Modal Bodyweight Endurance Test und die Kriterien erfüllen.
Genau, also zum Beispiel so eine ganz klassische Vorgabe ist, dass ein Power-Test an sich sich um die 3 Minuten bewegen sollte, weil es darum geht, in möglichst kurzer Zeit viel Arbeit zu leisten und maximal 5 Minuten lang dauern sollte. In einem Bodyweight-Test ist es so, dass hauptsächlich die Bewegungsgeschwindigkeit und die Kapazität im Bereich Bodyweight der Athleten getestet werden sollte.
Das heißt, es gibt ja klare Vorgaben und Strukturen von oben nach unten. Vielleicht da auch noch einmal für das Verständnis, wie genau ist das aufgebaut? Weil du eben meintest, IF3, wir sind jetzt der deutsche Verband, es gibt ja eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaften, also es gibt ja einiges. Vielleicht einmal so das Organigramm erklärt.
Genau, also wir haben quasi die IF3 auch genauso aufgestellt, erstmal in der Grundstruktur wie der Verband mit Präsidentin und Vizepräsidenten, die im Grunde die Grundstruktur für die Verbände geschaffen haben, eben quasi das Regelwerk geschrieben haben, wie sollten die Movement-Standards aussehen, wie sollten Technical Officials geschult werden, wie sind die Testkategorien aufzubauen. Die IF3 mit den dann lokalen Verbänden, je nachdem, wo die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft zum Beispiel ausgetragen wird, sind dann eben auch zuständig dafür, diese eben ja, zu programmieren und auf die Beine zu stellen, so ein bisschen mit dem Blick auf die lokalen Gegebenheiten, was auch wir mittlerweile etablieren und was es auch in der IF3 gibt, zum Beispiel ist, dass es ein Programming-Komitee gibt. Sprich, es ist nicht so, dass einer alleine sagt, so und so wird es gemacht, sondern es wird eben mit mehreren Leuten besprochen und dann auf die Fläche gebracht. Hauptziel der IF3 ist quasi, den Sport auf internationaler Ebene zu positionieren und die Tür zu Olympia zu öffnen. Und darunter kommen dann die Landesverbände, die jetzt ja unterschiedlich versuchen, in ihre olympischen Sportbünde reinzukommen, wo es, glaube ich, auch wichtig ist zu verstehen, dass das von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich sein kann, was erreicht werden muss. In Deutschland sind es echt hohe Mitgliedszahlen, bis zu um die 10.000 Mitglieder müssen wir haben, plus die Gründung von Landesverbänden. In anderen Ländern ist es tatsächlich eher ein, du brauchst einfach so ein paar Vereine und musst dich dann einfach nur anmelden und eine bestimmte Summe X ja, bezahlen. Sehr, sehr unterschiedlich einfach von den Strukturen her. Deswegen ist für manche Länder ein bisschen einfacher ist, das zu erfüllen. Somit ist unser Ziel natürlich auch langfristig die Aufnahme in die USB, weil es einfach ja, unfassbar gute Fördermittel gibt und den Sport einfach nochmal auf einer anderen Ebene etablieren würde. Aber kurzfristig ist es erstmal, Verständnis für den Sport in Deutschland zu schaffen, den Sport weiter voranzubringen und eben auch Athleten, Athletinnen zum Beispiel. Ja, nochmal vielleicht die Möglichkeit zu besseren Trainingsmöglichkeiten, zu einem besseren Austausch, zu Unterstützung auf den Wettkämpfen. Zum Beispiel ist es so, zur Weltmeisterschaft haben wir für alle Kategorien von Seniors bis Master die Startgebühr übernehmen können und sie mit Trikots ausstatten können. Die Seniors noch dazu quasi noch Flug und Unterkunft bezahlt bekommen. Und beide Teams haben vor Ort neben Trainern eben auch Betreuer dabei. Das heißt, ja, Physiotherapeuten, aber auch unser Kadermanagement, die sich so rund um alles drumherum kümmern. Sprich, wann ist Anmeldung, wann ist Check-in, wann könnt ihr ins Warm-up, wenn es Fragen gibt. Das heißt, da eben so ein bisschen die Betreuung für alle auf ein hohes Level zu setzen.
Du meintest paar Sätze früher auch noch eben das Ziel Olympia, dass die Sportart olympisch wird. Wie würden wir das hinbekommen?
Genau, also es gibt immer wieder, also der Hauptteil liegt da tatsächlich bei der IF3. Was die Landesverbände tun können, also was wir quasi tun können, ist natürlich das Ziel verfolgen, in den DOSB aufgenommen zu werden. Das hatte ich ja eben schon gesagt, so die groben Sachen sind, wir brauchen eben 10.000 Mitglieder, und je mehr natürlich in ihren Olympischen Sportbund sind, je mehrere Länder, desto mehr Zugkraft hat die IFR eben auch beim IOC. Und das passiert dann das Ganze, dass man sich quasi immer wieder bewirbt, über verschiedene Strukturen, Phasen und versucht, in diese Testbatterie reinzukommen. Das heißt, es gibt immer wieder Sportarten, die sind dann nicht direkt im olympischen Portfolio, aber finden rund um Olympia mit statt, um eben zu schauen, wie wird das Ganze angenommen. Skateboarden zum Beispiel war dann irgendwann mal dabei, aber nicht fest integriert in den olympischen Plan, hat sich aber dann gut gezeigt und gut präsentiert, und hat es so dann zu Olympia geschafft. Wenn wir letztes Jahr zum Beispiel gesehen haben, dass Breakdance anscheinend nicht so begeistert hat, wie man sich erhofft hat, und ja, es wahrscheinlich schwerer haben wird, im olympischen, ja, Portfolio zu landen auf Dauer. Und so ein bisschen ist es natürlich, dass auch der IOC schauen muss, was sind die modernen Sportarten, die interessant sind, weil es natürlich auch alte Sportarten gibt, die immer so ein bisschen mehr Interesse verlieren, beziehungsweise jetzt versuchen, sich umzustrukturieren, um wieder spannender zu sein. Und dadurch natürlich Plätze frei werden bei Olympia. Und das ist eben das Ziel, sich da zu positionieren.
Glaubst du denn, dass funktionale Fitness bei Olympia funktionieren würde? Weil jetzt so ganz provokant, ich weiß nicht, ob es provokant ist, aber so gesagt, wenn ich jetzt an Olympia denke, dann stelle ich mir jetzt den 400-Meter-Lauf vor. Also ganz klare Sportarten oder Workouts, Events, die ja immer gleich sind. Also jedes Jahr werden ja 400 Meter gelaufen und daran kann ich mich vergleichen und messen und kann dadurch zum Beispiel der schnellste Mann, die schnellste Frau auf der Welt sein, weil er immer 400 Meter gelaufen wird. Bei der funktionalen Fitness ist ja jetzt die Herausforderung, wir können ja nicht immer exakt die gleichen Tests machen.
Ja, genau, das denke ich tatsächlich, sehe ich auch persönlich als mit das größte Problem, das Ganze so zu präsentieren, warum diese Sportart so interessant ist. Ich denke, man muss dann tatsächlich eher so ein bisschen in die Trendsportarten auch schauen. Wir hatten es eben schon von Skateboarden, wo eben auch der, ich sag mal, Grundparcours nicht immer zwingend der gleiche ist, der aufgebaut wird für die Street-Events, sondern sich schon unterscheidet. Das heißt, vielleicht schon bestimmten Athleten, Athletinnen mal eher entgegenkommt als manch anderen. Die IFR bzw. auch der Bundesverband versucht natürlich schon durch diese Testkategorien so ein bisschen dieses Thema abzudecken. Das heißt, schon eine klarere Struktur zu präsentieren. Und ja, ich denke, das ist halt tatsächlich dann so eher der Blick zu diesen Sportarten, die nicht immer unter den genau gleichen Voraussetzungen stattfinden. Mountainbiken ist zum Beispiel auch so eine Sportart, wo natürlich nicht jeder Parcours immer eins zu eins gleich ist, beim Marathon auch. Es ist natürlich auch trotzdem interessant, weil eben zum Beispiel High Rocks genau das bietet. Ich sag mal, einen funktionalen Fitness-Test, einen sehr langen, der immer wieder gleich abläuft. Natürlich mit vielleicht mal anderen Laufstrecken, anderen Rockzonen, wo sich die Zeiten unterscheiden, aber die Grundstruktur ist eben die gleiche. Dass sich natürlich auch bei der Free Gedanken machen, ist es sonst vielleicht auf Dauer sinnvoll zu sagen, okay, das sind unsere sechs großen Tests, sie finden, die würden bei Olympia stattfinden. Das sind die sechs Tests, die finden jedes Jahr bei der Weltmeisterschaft statt. Wie kann man das Ganze präsentieren? Was eben auch zum Beispiel so mit dem olympischen Gedanken immer wieder mitgespielt wird, ist bei den Europameisterschaften wird das Medley-Format getestet. Da ist es zum Beispiel so, dass nicht sechs Tests über das Wochenende stattfinden, sondern dass zweimal 2 Stunden Blöcke mit sechs Tests stattfinden. Das heißt, die Athletinnen und Athleten starten samstags in die ersten sechs Testkategorien mit, wir sagen mal, sind 16 Athleten, Athletinnen pro Kategorie, also bei den Männern und bei den Frauen dabei. Und die besten 8 aus dem ersten Tag treten dann am zweiten Tag wieder in 6 Tests in 2 Stunden gegeneinander an. Ist natürlich sehr, sehr komprimiert, ist natürlich aber auch dann wieder ganz nett, wenn man so ein bisschen an die Fernsehberichterstattung denkt, weil man sagen kann, hey, hier passiert jetzt einfach alles auf einmal und ich weiß, am finalen Sonntag sind nur noch die Besten dabei, und es ist eher wie so ein 100 Meter Finale, wo ich mir vielleicht auch nicht die allerersten Vorläufe schon anschaue, wenn ich nicht jemanden kenne.
Ja, ich glaube, da ist nämlich auch eine Herausforderung, einfach, dass dass die funktionale Fitness für Menschen, die dies selber nicht betreiben, ja oft sehr kompliziert ist, vieles durcheinander passiert und natürlich da auch der Gedanke mitspielen sollte, okay, wie erreichen wir dann das Publikum, was einschaltet und sich nicht mit der Sportart auskennt und nicht völlig überfordert ist.
Genau, also so einer meiner ersten Grundgedanken ist da tatsächlich, auf Competitions zumindest größtenteils zu versuchen, mit Zieleinläufen zu arbeiten. Ich sag mal, EMOM oder ein MRAP sind auch sehr schöne Tests, aber eben Verteilentests sind zumindest so, auch wenn ich nicht zwingend verstehe, was passiert gerade auf der Fläche, verstehe ich, Person X ist als erstes ins Ziel gelaufen, die hat jetzt hier gerade diese Runde gewonnen. Während, wenn wir jetzt was nehmen, wo einfach in, was wir ja auch oft haben, dieses in 10 Minuten musst du so viele Wiederholungen wie möglich aus folgender Kombination schaffen, dann sitzt eben auch der ja, Laie, der vielleicht nicht, sich nicht mit dem Sport auskennt, ja, schnell vor dem Fernseher und denkt sich, okay, was passiert da, wer gewinnt jetzt gerade? Und ja, der Aufwand ist dann einfach sehr groß, um das darzustellen mit Live-Scoring oder sonstigen, da eine Chance zu haben. Und das ist natürlich dann auch nochmal fehleranfälliger.
Ja, das auf jeden Fall. Wie ist es denn? Lass uns mal mehr auf Deutschland gucken, also auf unseren DBVFF. Warum sollte ich denn da als Athletin deiner Meinung nach überhaupt mitmachen? Denn es ist ja auch so ein Thema, was da immer wieder fällt. Wenn ich die deutsche Meisterschaft gewinne, dann gibt es ja kein Preisgeld für mich.
Ja, also ich glaube, das Erste, was man tatsächlich mal verstehen muss, ist, man unterstützt den Verband damit, den Sport voranzubringen. Momentan haben wir noch nicht die Größe, um hier wirklich großartig über Preisgeld ja, was machen zu können, um da unterstützen zu können. Allerdings müssen die Athleten und Athletinnen eben auch dran denken, wir sind letztes Jahr bei den Seniors mit einem Team mit vier Athletinnen gefahren, mit drei Männern und drei Frauen zu den Weltmeisterschaften, die alle komplett die Reisekosten übernommen bekommen haben, komplett ausgestattet waren, Unterkunft bezahlt, Startgebühr bezahlt und somit die Chance hatten, eben auch auf einer Weltmeisterschaft zu competen, was eben ja, auch einfach persönlich eine Riesensache ist, aber eben auch, ich sage immer, wenn man es gut nutzt, in meinen Augen sehr sinnvoll ist für die eigene ja, Marke und Vermarktung, weil wir haben ja eben genau darüber gesprochen, die meisten können mit dem Sport noch nichts anfangen. Aber der Begriff Weltmeisterschaft oder deutsche Meisterschaft ist einfach etwas, das zieht, das funktioniert immer, egal in welchem Sport ich bin. Ich kann das von meiner Seite aus ganz gut erzählen. Ich bin ja damals in diese Präsidentenrolle reingerutscht aus der Rolle des Nationaltrainers. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon ja, deutsche Meister trainiert, Athletinnen, die auch den größten Wettkämpfen waren oder sonstiges. In dem Moment, wo dieser Bundestrainerposten kam, kam echt viele Nachrichten. So als wäre es ein Riesending. Weil die Leute von zu Hause auch einfach diesen Bundestrainer, das ist eine Riesennummer. Und das haben wir jetzt auch schon von ein, zwei Athletinnen mitbekommen. Das ermöglicht zum Beispiel, sich in einer Zeitung zu positionieren. Das machen wir zum Beispiel auch. Wir bereiten Texte für unsere Athletinnen vor. Das heißt, dass sie direkt an die Zeitung rantreten können und sagen können, hey, ich fahre zu einer Weltmeisterschaft oder ich fahre zu einer deutschen Meisterschaft. Wäre das nicht ein Bericht wert, den wir bringen könnten? Und das ist natürlich dann wieder so im lokalen Bereich eine interessante Sache. Man wird ein bisschen präsenter, man hat vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten, wieder einen Sponsor, einen Partner zu finden, der einen ein bisschen mehr supportet. Und ich glaube, da tatsächlich bietet die deutsche Meisterschaft mehr als die meisten anderen Wettkämpfe, einfach weil der Begriff der breiten Masse geläufig ist. Deutsche Meisterschaft kennt meine Mama, kann meine Oma sogar verstehen und denkt sich, das ist eine Riesensache. Und ich denke, das ist das Nächste, was wir natürlich geschafft haben. Jetzt wieder auf der deutschen Meisterschaft messen sich mit die Besten Deutschlands aktuell. Das heißt, es ist eben auch eine Chance, ja, auf einem großen Wettkampf dabei zu sein und sich eben mit der ja, gesamten deutschen Spitze zu messen und zu schauen, wo man steht und ja, da gut reinzukommen.
Ja, und mittlerweile kann man ja auch dazu sagen, sind in der deutschen Meisterschaft nicht nur eben unsere Elite-Seniors ja genannt, sondern wir haben ja auch viele verschiedene Kategorien da.
Genau, also wir sind momentan wahrscheinlich der Wettkampf, wir haben es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal zweigeteilt, der die meisten Kategorien in Deutschland mit abbildet, zumindest was die Altersklassen angeht. Was wir auf der deutschen Meisterschaft haben, ist wirklich von Master 30 bis dieses Jahr zum ersten Mal auch so einen kleinen Heat mit Master 60 plus. Junioren seit diesem Jahr zum ersten Mal dabei, mit der Liga auch eine, ja, was für den, ich nenne es mal eher so den klassischen Breitensport, das heißt Einstieg in den Wettkampfsport, so ein bisschen Wettkampfluft schnuppern. Die Liga läuft über die ja, gesamte quasi zweite Saisonhälfte, das heißt, man qualifiziert sich nicht, indem man irgendwie einmal drei Tests macht, sondern in der Box gemeinsam mit den anderen in den Klassen die Tests abliefert. Da kommen immer im ja, Monatsrhythmus quasi so kleine Blöcke raus und mit einzelnen Spieltagen und diejenigen, die quasi über die Spieltage die besten waren, qualifizieren sich fürs Ligafinale. Da sind wir auch tatsächlich für nächstes Jahr dran, das Ligafinale vielleicht sogar auslösen zu können. Das heißt, den eigene, ja, eigenen Wettkampf bieten zu können, mit einer Partnerbox zusammen und dann eben noch so ein bisschen weiter die Bereiche in den Mastern auszubauen, da Plätze zu schaffen und für die Junioren und genau so ein bisschen ja, den gesamtdeutschen Sport eben auf den deutschen Meisterschaften abbilden zu können.
Fahren alle von diesen Kategorien dann auch auf eine EM oder WM?
Genau, wir haben meistens bis zu drei Startplätze zu jeder Weltmeisterschaft und jeder Europameisterschaft. Das heißt, beziehungsweise zur Europameisterschaft nicht ganz richtig, beim Master schon. Das heißt, die Top 3 der DM im Normalfall in ihrer Alterskategorie haben so das erste Startrecht. Wir haben es tatsächlich so festgelegt, dass es erstmal liegt das Startrecht nur beim deutschen Meister. Der deutsche Meister, die deutsche Meisterin jeder Kategorie ist gesetzt für die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Im Normalfall ist es so, dass wir dann noch Platz 2 und 3 weiterhin nominieren. Sollten aber jetzt dann da langsam Absagen kommen, kann es eben auch mal vorkommen, dass man zum Beispiel sagt, hier, wir haben noch einen Athleten, Athletin, konnte dieses Jahr nicht teilnehmen, da verletzt, war aber die letzten 2 Jahre für uns super erfolgreich und kriegt jetzt noch den Platz weitergegeben, weil sie wieder gesund ist und fit zur Weltmeisterschaft fahren kann. Und genau, dann haben wir noch eben das Team. Beim Team machen wir es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen mixen. Es wird natürlich schon auch ganz klar auf das Leaderboard geschaut der deutschen Meisterschaft, aber es wird eben auch geschaut, wie gut kann das Team zusammen funktionieren, wie ergänzt sich das Team und wie gut sind die gemeinsamen Trainingsmöglichkeiten. Ich denke immer, das ist so ein ganz kleiner Nachteil, den wir natürlich haben, gegenüber vielleicht manch anderen europäischen Ländern, was so die Sportentwicklung angeht. Wir sind eben sehr groß und in der Schweiz ist es recht einfach, verhältnismäßig ein Team zusammenzubringen. Norwegen ist jetzt auch nicht klein, aber der Großteil der Leute trainiert in Oslo oder in Trondheim. Es ist aber natürlich super schwierig, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen die besten vier, die nicht auf dem Podium standen, die machen das Team und dann kommt einer aus München, einer aus Hamburg, einer aus Köln und irgendjemand noch aus Dresden und wir müssen immer gucken, wo kriegt man die vielleicht mal zusammen zum Training. Auch wenn die vielleicht leistungsstärker sind, müssen wir eben natürlich auch in Teamwettkämpfen, ein gut funktionierendes Team ist eben wichtig. Und genau, so sind eben ja, alle Altersklassen die Möglichkeit, zu Welt-Europameisterschaften zu fahren und sich da zu präsentieren.
Letztes Jahr im Dezember war ja die Weltmeisterschaft in Budapest. War das dann eine ganz besondere, weil da ja alle Kategorien zusammen waren?
Ja, definitiv. Also, es waren die Super Worlds. Das wird jetzt probiert, quasi in den Olympischen Jahren immer so ein bisschen umzusetzen. Ich denke, ich finde, es hat seine Vor- und Nachteile. Also es war einfach sehr, sehr schön, schon mit so einer großen Gruppe anzureisen. Natürlich ist es aber auch bei so einer großen Gruppe sehr, sehr schwer, alle und alles unter einen Hut zu bringen, weil unser Ziel ist natürlich, dass alle, die mitfahren, zu ihren besten Möglichkeiten irgendwie competen können, antreten können. Mit aber dann fast 80 Athletinnen vor Ort ist es natürlich sehr schwierig, da mit Physiotherapeuten und Coaches und allem drum und dran hinterherzukommen und eben auch entsprechend an den Flächen zu stehen, zu supporten. Und auch für die Athleten, Athletinnen teilweise recht schwierig, weil natürlich unfassbar viel los ist. Wir haben es zum Beispiel sonst bei den Master oft gehabt, dass die sich sehr, sehr viel, das war jetzt auch in Budapest sicherlich immer noch so, aber schon noch deutlich mehr gefühlt untereinander supporten konnten, weil eben Plätze auf den Tribünen frei waren. Weil man irgendwie so ein kleines, ich nenne es mal Lager, als Verband aufbauen konnte, wo man einfach zusammengekommen ist. Während es jetzt dieses Jahr dann eben so war, dass natürlich durch die Seniors dazu und alles sehr voll war in der Halle und es für viele einfach durch das Zeitmanagement Sinn gemacht hat, zwischen den Tests auch immer wieder nach Hause zu gehen, zu essen, sich nochmal auszuruhen, zu schlafen. Sodass es natürlich für uns als Verband sehr schwer war, dieses, ja, mal alle zusammenzubekommen, umzusetzen. Das hat dann quasi zum Finale, zur Siegerehrung dann einfach nochmal ganz gut funktioniert. Aber ansonsten war es eben da wirklich zu schauen für, das ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, was das Schöne ist, wir haben das Kadermanagement dabei, auf verschiedenen Ebenen, die einfach gucken, dass alle abgeholt werden und alle ihre, ja, ihren Support bekommen.
Ja, und vielleicht da auch nochmal, ich finde, das ist sehr erwähnenswert für die, die das nicht so mitbekommen haben. Deutschland hat ja sehr gut abgeschnitten bei den Weltmeisterschaften.
Genau, also das muss man tatsächlich sagen. Das war jetzt, glaube ich, für uns dieses Jahr, also letztes Jahr, mit die erfolgreichste Weltmeisterschaft. Wir hatten schon mal immer wieder gute Ausreißer. Wir hatten ganz am Anfang einmal mit Moritz Fiebig tatsächlich sogar einen Weltmeistertitel, der geworden ist, aber eben nicht so in der kompletten Tiefe und Breite. Wir waren bei den Master tatsächlich so stark, dass wir am Ende sogar den Pokal für das beste Master-Team sozusagen bekommen haben, weil wir einfach so viel und so häufig auf dem Podium vertreten waren mit ersten Plätzen, mit zweiten Plätzen durch alle Altersklassen. Also nicht nur so die klassischen Altersklassen, die man noch oft sieht, 35 und 40 plus vielleicht, sondern eben bis hoch in die 60 plus Kategorie konnten wir uns dann ein Podium holen, was eben zeigt für uns, in dem Masterbereich sind wir schon echt sehr solide dabei, einfach und sehr, sehr gut aufgestellt. So dieser Gedanke, langfristig Sport zu machen, funktioniert einfach schon unfassbar gut. Und genau, dann haben wir bei den Seniors tatsächlich das Team, das wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal seit 2019 mitgenommen haben und mitnehmen konnten, das sich auch sofort einen Podiumsplatz erkämpfen konnte. Dazu Len auf dem Podium und Julia mit einem Most Improved Athlete Award als Vierte, leider knapp am Podium vorbei, aber eben trotzdem auch gezeigt in dem Feld, dass sie sich deutlich entwickelt hat. Und ja, wie gesagt, das erste Mal auch die Junioren dabei gab, was noch nicht zu dem großen Wurf gereicht hat. Aber ich denke, das ist auch in Deutschland einfach noch so ein großer Punkt, ja, der entwickelt werden muss, der Juniorensport. Und da sehe ich auch in den nächsten Jahren gute Chancen, dass wir dann die ersten, Titel, Pokale mitbringen können.
Das Gute ist, zu den Junioren haben wir, wenn die Folge rauskommt, in der Folge davor ja schon Marcel Lamy gehabt, der darüber berichtet hat. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, auf jeden Fall mal einschalten, denn der erzählt eben über unsere Zukunft, über unsere Teens und Kids, ab welcher Altersklasse losgeht und eben, dass er sich für die Nachwuchsförderung einsetzt, die auch sehr, sehr wichtig ist. Jetzt aber mal kurz zurück zu unserer deutschen Meisterschaft. Du hast gesagt, dass die Tests immer von einem Komitee geschrieben werden oder auserwählt werden. Wer macht das denn bei uns in Deutschland?
Genau, also die Grundstruktur der Tests dieses Jahr, letztes Jahr haben wir die mit Philipp Steiner und Dave Nash zusammen aufgestellt. Ja, war Dave leider so ein bisschen eingebundener, dass ich quasi mit Philipp so diese erste Grundstruktur geschaffen habe. Was wollen wir testen? Was soll so ein bisschen drankommen? Haben wir da genug verschiedene Bewegungsmuster auch drin. Und dann im Nachgang tatsächlich ja, als wir wussten, okay, vielleicht, wo hängt es ein bisschen am Equipment, am Platz, so mit dem Zeitmanagement, bin ich dann noch mal ein bisschen drüber gegangen und dann mit David Hensel zusammen reingegangen, der unsere Technical Officials oder für die meisten aus der Szene vielleicht Judges als besserer Begriff koordiniert und schult, eben auch noch mal drüber gegangen zu schauen, okay, ist es gut zu judgen, ist es gut, ist es recht verständlich, ist es recht einfach strukturiert, funktionieren die Standards, die wir haben, ist das gut umzusetzen. Und dann eben auch noch mal mit Anushka im letzten Schritt so ein bisschen zu schauen, ist es moderierbar, sieht man halbwegs gut auf der Fläche, was passiert, wer führt, auch von außen, haben wir die Zieleinläufe, die wir haben wollen. Und eben genauso Sachen nochmal da mit reinzunehmen.
Also es wird auf viele verschiedene Faktoren geachtet, um im Idealfall die besten Tests zu haben.
Genau das. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich so ein bisschen Step-by-Step ein Entwicklungsschritt. Also es ist jetzt noch nicht, dass jeder das Zahnrad perfekt ineinander gegriffen hat. Und es geht noch viel Arbeit und viel hin und her. Das ist so eben so ein Ziel. Einfach ganz klar sagen, das wollen wir jetzt ja in den nächsten Jahren im Verband immer noch weiter perfektionieren, feinjustieren, dass da einfach wirklich alles gut ineinander greift und wir wirklich am Ende die Tests haben, die für die Athleten alles Wichtige abtesten, gut zu machen sind, die Testkategorien wirklich abbilden, aber eben auch für die Judges oder Officials auf der Fläche gut zu judgen sind, dass man eben möglichst wenig Diskussionspunkte schon alleine durch irgendwelche Standards oder Bewegungen reinbekommt und dann eben auch von außen gut anzuschauen, als Test auf der Fläche, aber auch für das Live-Publikum und vielleicht auch für den Laien zumindest so weit zu verstehen, wer führt gerade oder wer gewinnt.
Ja. Du hast vielleicht eine Idee, was jetzt kommt. Denn wenn du ja mit dabei bist, die Tests selber auch zu programmieren, also an dieser Entstehung teil hast, auch wenn du meintest, hey, die Tests, die kommen 4 Wochen voraus. Du hast es selber gerade gesagt, du hast auch ein paar Athletinnen bei dir im Coaching, also die du betreust, wie eine Julia Jakobsen, Len Postel, ich glaube auch Julius, bin ich richtig? Julius Kieser auch. Und jetzt zum Beispiel eine Julia, Len war ja auch auf dem Podium, Julius war auf dem Podium. Und du machst die Tests selber. Ist das nicht ein Vorteil für deine Athletin?
Also meine Meinung da ist tatsächlich, diese 4 Wochen Vorlaufzeit sollten eigentlich jedem reichen, um sich gezielt auf die Tests vorzubereiten. Und ich bin auch da ehrlich, meine Meinung ist, keiner von den dreien oder vieren, also sie braucht 4 Wochen, um sich auf die Tests vorzubereiten. Sprich, das Training, was ich schreibe, für die ist darauf ausgelegt, dass sie eben auch, wie jetzt zum Beispiel Julia am vergangenen Wochenende, auch bei Battle of the Line noch gut performen kann oder auch da abliefern kann. Und da bringt es mir nichts, wenn ich jetzt irgendwie vorher weiß, was groß dran kommt und sage, okay, das machen wir jetzt zum Erbrechen. Denke, alle Trainer, die ihre Athleten, Athletinnen auf die deutsche Meisterschaft vorbereiten wollen, wissen, dass sie ein bisschen früher vielleicht ein isolierteres Training bei manchen Sachen gehen sollten. Was wir halt zum Beispiel was ich häufig sehe, was manchmal so ein bisschen fehlt in Plänen, sind tatsächlich dafür so kurze Power-Outputs, so kurze Sprint-Sachen, längere Monostructure-Sachen bei einer hohen Intensität, das heißt so wirklich diese Endurance-Test, eben auch mal Endurance nicht nur in diesem Zone-2-Bereich zu fahren, sondern auch mal wirklich 20 Minuten, 30 Minuten ja, an der oberen Grenze zu fahren. Und ich denke, das sollte in jedem Training vorhanden sein. Und wenn es das ist, dann reichen die 4 Wochen, um quasi für ein Finale fein zu justieren. Dadurch, dass einfach auch immer so viele andere Wettkämpfe noch drumherum sind, lohnt es sich in meinen Augen nicht allzu sehr früher überhaupt in eine Vorbereitung zu gehen. Deswegen wir aber auch zum Beispiel wirklich versuchen, diese 4 Wochen immer sauber einzuhalten, dass wirklich alle noch genug Zeit haben, das Ganze ja, zu üben, Rückfragen zu stellen. Vor allem auch, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Thema. Wir wissen immer, Standards sind nicht fehlerfrei und man sucht gerne ja, vielleicht das Schlupfloch oder den Vorteil, den man in irgendeinem Movement finden kann und eben da auch dann das ja, vielleicht noch nachzujustieren, wenn man sieht, okay, das haben wir uns so nicht vorgestellt, was Person XY jetzt macht. Und einfach zu sagen, hey, übt das so. Oder ist erlaubt, ist nicht erlaubt. Da sehe ich tatsächlich keinen wirklichen Vorteil.
Vielleicht können wir genau diesen Ansatz jetzt mal kurz nutzen, um den Abstecher zu dir als Coach zu machen. Denn wie gesagt, du hast namhafte Athleten wie Nigel Jakobsen, Len Posten, Julius Kieser. Du hast auch ein Programming Road to Greatness.
Genau.
Und vielleicht auch einmal ganz kurz zu deinem Hintergrund. Du hast es ganz am Anfang erwähnt, kommst aus dem Handball, du hast selber trainiert und eben sportlichen Background und hattest keine Lust auf einen Bürojob. Aber vielleicht auch nochmal zu dir, kurz gefasst, dein Werdegang als Coach und vielleicht aber auch, was dich auszeichnet, dass du aktuell, das ist jetzt einfach meine Wahrnehmung und Behauptung, vielleicht liege ich doch ganz falsch, aber natürlich einer der größeren Coaches bist, weil du einfach sehr, sehr starke Athleten unter dir hast.
Ja, also wie gesagt, mein Werdegang, ich habe auch schon zu meiner Zeit als Handballer tendenziell Jugendmannschaft trainiert und hatte immer schon den Hang, mich mit Sportarten, die ich betreibe, aber auch manchmal mit anderen Sportarten, sehr extrem auseinanderzusetzen. Also auch so ein bisschen, was sind die Feinheiten, wo kann man vielleicht noch an Stellschrauben drehen und. Und dann war es tatsächlich so, ich habe Sport studiert, muss auch tatsächlich sagen, ich habe die Sportart am Anfang, als sie so ein bisschen aufkam, natürlich auch bei uns im Sportstudium, ein klein wenig belächelt, weil es erstmal für mich halt auch, ja, es ist halt mehr oder weniger, es ist halt Training. Und bin dann hier in Köln in einer Fitnessstudio-Kette irgendwann selbst trainieren gegangen, eigentlich mit dem Gedanken, ja, ein bisschen Krafttraining noch weiterhin zu meinem Hauptsport, zum Handball zu machen. Und bin dann da, da nannte sich das Ganze Cross-Workout. Und da gab es immer im Winter, kurz vor Weihnachten, noch so eine kleine Cross-Workout-Challenge mit einem Finale in einem der Studios. Und da mein Training dann doch schon so ein bisschen mehr in diese Richtung ging, fokussiertes Krafttraining, Athletik, aber auch ein bisschen Zirkeltraining immer wieder, habe ich dann da selbst mitgemacht das erste Mal, 2016 oder 2017, glaube ich. Habe dann da auch darüber tatsächlich dann auch meine Frau Anna kennengelernt, Tore Hülsen und Judith Melcher, mit denen ich dann so ein bisschen mehr in diesen Sport quasi auch selbst eingestiegen bin. Erstmal als Athlet, habe dann parallel dazu, nachdem ich im Studium sehr, sehr viele so Promo-Jobs und Promotouren gemacht habe, einen Bürojob in einem IT-Unternehmen angefangen. Das war aber nicht so von langer Dauer tatsächlich. Und bin dann auch recht schnell in eine Box zum Coachen gekommen, weil ich immer schon so ein bisschen nebenher gecoacht habe. Und dann so um 2018, 2019 rum waren wir tatsächlich auch auf sehr, sehr vielen Wettkämpfen. Als Team, einzeln, German Throwdown zweimal als Team gemacht, in der Elite-Kategorie, im Belgium Throwdown, Halfway There auch damals, da kam dann auch der Kontakt zu Dave Nech her. Und ja, dann ging es so los, dass die Ersten mich im Fitnessstudio halt eben auch gefragt haben, hey, schreibst du dir noch Trainingspläne? Dass dann da so ein bisschen angefangen habe, dann bei meinem zweiten Halfway There Throwdown tatsächlich hatte ich es war ein gemeinsamer Sponsor mit Johannes Kasper, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, der zu mir kam und sagte, hey, du machst auch Coaching und der braucht einen Coach, du bist jetzt sein Coach, los geht's. So ein bisschen kurz gefasst und ja, der war so zufrieden mit meiner Arbeit, dass dann losging quasi, dass er mich den ganzen Jungs und Mädels so ein bisschen bei ihm in der Box empfohlen hat, worüber das Ganze dann weiterlief. Und dann ist das so, ja, Step by Step gewachsen, aber war jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so mein absolutes Hauptgeschäft. Mhm. Und dann kam tatsächlich 2021 irgendwie über den Austausch von unter anderem auch von Len und Johannes nach der deutschen Meisterschaft, weil der Johannes tatsächlich nach Tag 1 sehr, sehr aussichtsreich auf dem Podiumskurs war, sich dann leider aber bei seinem letzten Clean so ein bisschen das Knie verknackst hatte und den Wettkampf zwar noch zu Ende gebracht hat, aber nicht mehr wirklich abrufen konnte, kam dann Len auf mich zu. Und ja, seitdem ist quasi mein Weg mit Len losgegangen. Zu dem Zeitpunkt aber dann auch schon recht viele Leute im Coaching gehabt. Das meiste bei mir passiert tatsächlich eher über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also es ist meine Social-Media-Fähigkeiten beschränken sich auf Reposten. Ich habe das mal ein bisschen mehr versucht, lief nicht so gut und dann habe ich es wieder sein lassen. Und dann kam Len zu mir, der ist dann in die Athletenschmiede gewechselt. Und das ist meine Lebensgeschichte. Sascha Tomkowiak wollte mich dann damals anrufen und mir eigentlich sagen, ja, sobald Len wieder fit ist, trainiert er wie alle bei ihm nach Mayhem. Und das Telefonat endete damit, dass Sascha sagte, ja, ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht ist es besser, wenn du uns ein Programm schreibst. Und ebenso dann, ja, der Start mit Julia, damals dann auch noch Nadine dabei, losging. Und ich denke, dann kam es eben auch, dass von den ersten größeren Erfolgen, aber auch immer wieder kleinere Erfolge, wo Athleten, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, sich dann auch gedacht hat, okay, krass, ist jetzt vielleicht nicht der große Wettkampf, aber Platz 4 bei Battle auf der Line bei dem ersten Jahr oder 5, das ist ja auch schon eine ganz schöne Nummer. Und der ist auch bei Hendrik. Das heißt, der kann nicht nur mit den Großen, sondern auch mit den, ja, mit allen Athleten ganz gut. Und ja, so ist das Ganze dann tatsächlich über die letzten Jahre, ja, Step by Step immer weiter gewachsen, dass ich so ein bisschen, ja, zur Anlaufstelle für viele, ja, ich würde auch schon sagen, sehr, sehr gute deutsche Athleten und Athletinnen geworden bin.
Wie lange ist denn dein längster Athlet oder deine längste Athletin schon bei dir? Weißt du das?
Tatsächlich ist das auf jeden Fall, also Johannes tatsächlich seit 2019 in etwa, wobei man natürlich da ehrlicherweise sagen muss, ist das so in den letzten Jahren so ein bisschen mehr, also erstens ist es zu einer Freundschaft geworden und zweitens ist es ein bisschen mehr zu einem Austausch geworden, einfach durch die Familiengründung und bei ihm einfach das Training in den Hintergrund gerutscht ist und ja, er momentan sich so ein bisschen mehr selbst betreut hat, einfach zu schauen, was passt überhaupt in meinen Tagesplan rein, und wie kann ich das Ganze steuern. Und dann würde ich sagen, tatsächlich danach, so tatsächlich kurz vor Corona, 2020, Ende 2019, müsste sein, dann Tobias Franz, glaube ich, der mit am längsten mittlerweile bei mir ist. Also gute 5 bis 6 Jahre, die ich jetzt mit denen zusammenarbeite.
Und du meintest auch eben, dass du Athleten verschiedenster Level hast. Also jetzt nicht nur Julia Jakobsen, Lynn Postel, die eben auf dem Elite-Niveau trainieren, sondern von bis. Wie kann ich mir das denn dann für dich als Coach vorstellen? Weil das ist natürlich ganz, ganz, also ich stelle mir jetzt ganz, ganz anderes Programming vor pro Person. Ja, wo liegt denn da der Unterschied vielleicht genau, wenn du jetzt eben für eine Julia was machst oder jemanden, der zum Spaß für sich kleinere Ziele hat und jetzt nicht eben auf diesem Niveau
Genau. Also
sportelt.
ich glaube so ein bisschen, also mittlerweile ist es definitiv dazu geschiftet, dass ich eher sage, ich arbeite nur noch mit Athleten, Athletinnen zusammen, die zumindest den Großteil der Skills schon abgehakt haben, wo wir eher ins Thema Feintuning gehen, zu verstehen, was sind die nächsten Schritte, um ja möglichst viel aus möglichst wenig rauszuholen. Ich glaube, Julia muss man so ein bisschen rausnehmen, weil Julia wirklich einfach die meiste Zeit, außer wir fahren auf einen, also wir gehen auf einen recht großen Wettkampf hin, nach einem Template trainiert. Also sie trainiert nach dem Road to Greatness selbst, ist einmal ursprünglich als Template entstanden. Es gab mich als 1:1-Coach und dann eben das Template für die Schmiede, in dem Julia drin ist und das auch mit den anderen da vor Ort trainiert. Da ist natürlich schon auffällig, dass sie einfach trotz ihres Jobs nebenher doch deutlich mehr Volumen ab kann als die meisten anderen. Also wir sind dann schon immer noch recht direkt im Austausch, was habe ich gemacht die Woche, was wird noch gemacht, aber sie trainiert größtenteils nach Template. Und dann bin ich tatsächlich so, ich sage, ich von meinem Coaching her, ich versuche meinen Athleten, Athletinnen so ein bisschen gedanklich zu clustern, das heißt Gruppen zu bilden, die erstens einen ähnlichen Trainingsrhythmus haben, aber auch ähnliche Trainingsinhalte brauchen. Wo dann vielleicht mal bei dem einen eher so ein bisschen Zugfokus, das heißt, der vielleicht in den Zugbewegungen schlechter ist als in den Druckbewegungen liegt. Der macht mehr Pull-ups und weniger Handstand-Push-ups. Die andere Person macht mehr Handstand-Push-ups, weniger Pull-ups. Aber so die Grundstruktur ist eine ähnliche. Und dann wird eben so ein bisschen geschaut, wo sind die Stellschrauben, an denen wir wirklich basteln müssen. Weil ich einfach sage, und das kommuniziere ich auch immer so in meinen Erstgesprächen, Programming ist sicherlich eine Kunst, aber es ist nicht alles, was wir brauchen, sondern die Kommunikation, das Verständnis von dem, was wir machen mit den Athleten, an denen steht in meinen Augen im Vordergrund. Das heißt, da muss so ein bisschen diese Grundidee reinkommen, warum mache ich was, um wirklich in den Plan einzukaufen und wirklich zu investieren, was notwendig ist. Und das macht die Leute besser. Das heißt, ich bin da auch immer ehrlich, ich sage so, die Grundstrukturen, da müsst ihr euch nicht wundern, das ist zwar jetzt ein 1:1-Coaching, was ihr habt, aber ihr werdet da immer mal wieder irgendwie bei jemand anderem vielleicht in der Story was sehen, denken, ey, das habe ich doch fast genauso gemacht. Ja, und dann bin ich da echt, das ist halt einfach, weil ihr fast das Gleiche zu dem Zeitpunkt gerade braucht, was das Volumen angeht, oder die Intensität in einem Teil. Und so ähnlich handhabe ich es auch, deswegen mache ich das mittlerweile weniger, weil es natürlich einfacher ist, Skills zum Beispiel neu zu coachen, wenn ich das häufiger auch mache. Sprich, wenn ich jetzt nur zwei Personen habe, die gerade Ringmaster-Ups lernen wollen, ist das schwerer, das unterzubringen, als wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 10, 12. So, da sind dann auch die ganzen Zubringerübungen erstmal die gleichen. Und an sich würde ich nur schauen, den Leuten, okay, was ist das, was jetzt wirklich fehlt, um noch so ein paar kleinere Bausteine mit reinzuwerfen. Aber wenn ich Ringmaster-Ups lernen will, dann mache ich Face Pulls, Rows, Ring Dips, um da stärker zu werden, um das zu stabilisieren. Und dann sind es vielleicht, die einen kriegen den Zug nicht richtig getimt, die anderen, denen fehlt ein bisschen der Hüfteinsatz. Und das kommt dann isoliert quasi als Feedback rein. Und dann vielleicht da eine passende Übung dazu. Das heißt, so ein Grundmuster steht einfach, mit dem ich arbeite. Und das wird dann ja individuell angepasst und individuelle Bausteine erweitert und ja, je nach Level eben. Und dann ist, was du schon sagtest, so ein bisschen vor allem die Frage, wie viel Intensität und Volumen kann jemand recovern? Und ich glaube, da liegt so die größte Kunst, auch Selbstathleten, Athletinnen zu verstehen, die viel Zeit haben. Gibt es Athletentypen, die nicht so viel Training vertragen, beziehungsweise nicht so viel Dynamik vielleicht vertragen wie andere?
Ich habe noch eine Frage davor, weil du es eben kurz meintest, dieses Verständnis dafür, warum man was macht. Erklärst du deinen Athleten auch immer, warum sie jetzt Übung XY machen oder wie es aufgebaut ist oder wie kommunizierst du da?
Tatsächlich habe ich mich mittlerweile sehr daran gewöhnt, ich kommentiere häufig, zum Beispiel, wenn ich irgendwie Videos reinbekomme, nicht mehr zwingend direkt, sondern nehme das mit in die nächste Woche und kommentiere das quasi an den gleichen Programmpunkt in der nächsten Woche. Sprich, ich habe was gesehen in einem Snatch, was jetzt für mich so ist, wo ich sage, okay, das ist eine Feinheit. Das bringt dir nicht viel, wenn ich dir jetzt sage, auf Montag, nächste Woche beim Snatch machst du bitte das und dann bist du nächste Woche beim Snatch, hast du wieder vergessen, was ich dir gesagt habe. Dann siehst du auch drin, hey, mir ist das aufgefallen, der Zug war mir ein bisschen weit weg. Wir würden heute mal im Warm-up Muscle Snatches integrieren. Oder die Geschwindigkeit in der Stange hat mir nicht so gut gefallen. Wir gehen heute mal als Warm-up-Übung in High-Hang-Power-Snatches. So, um das eben da zu integrieren. Da ich vorhin gefragt hast, manchmal passiert es mir dann trotzdem auch, dadurch, dass ich mit manchen Leuten einfach schon so lange zusammenarbeite, dass ich mir denke, ja, ist ja komplett logisch, warum wir das machen. Und dann kommt irgendwie die Rückfrage, kannst du mir erklären, warum wir das machen? Und eigentlich mag ich diese Rückfragen, weil vielleicht merkt man es schon, ich rede gerne über den Sport und was man macht und warum man Sachen macht. Und freue mich eigentlich immer, wenn ich so ein bisschen erklären kann, warum jemand diese Übung macht oder dieses Volumen drin hat oder ja, das Ganze so angesetzt bekommt. Aber manchmal geht es mir so ein bisschen abhanden, weil ich mir denke, ja, mit Tobias, mit Konrad arbeite ich jetzt schon so lange, die wissen, warum sie das machen. Da schreibe ich es dann nicht mehr rein. Und dann ist jemand Neues dabei und so, ja, warum kannst du mir erklären, warum wir das genau so machen? Und ich so, ach ja, stimmt. Fehlt noch ein bisschen das Verständnis. Aber das ist eben genau das. Da habe ich gerne die Zeit für das zu entwickeln, und eben aufzubauen.
Ja, das muss man ja auch erstmal lernen. Warum tue ich was? Was ist langfristig vielleicht das Ziel dahinter? Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch nicht den Hintergrund hat ja, den sportlichen Background. Du meintest eben aber auch, oder eben noch ein bisschen weiter vor, dass du jetzt eher mit Athletinnen zusammenarbeitest, die jetzt nicht ganz am Anfang stehen, sondern schon gewisse Skills auf jeden Fall können. Und ich weiß nicht, ob es da so eine pauschale Antwort zu gibt, aber auch wieder deiner Meinung nach, was bedarf es denn für Voraussetzungen, um an der deutschen Spitze zu sein oder zur Elite gehören? Auch wenn ich da vielleicht noch nicht bin, aber dahin will, gibt es überhaupt Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, um so gut zu werden?
Ich glaube tatsächlich einfach auch dadurch, dass unser Sport immer noch verhältnismäßig jung ist, ist es nicht zu unterschätzen, was man vorher gemacht hat, so was man im sportlichen Background mitbringt, auch wenn uns jetzt gerade einfach im Positiven so Katharina Isele und auch Erik Zuchert so ein bisschen zeigen, es geht halt auch einfach mit wirklich sehr starkem Training, Fokus auf das, was man so leisten will und leisten kann. Da oben anzukommen, auch wenn man nicht den sportlichen Background hat und vielleicht bis in die dritte Liga hoch Fußball gespielt hat oder super hoch Handball gespielt hat oder sonstiges. Ich glaube, es passiert schon noch sehr, sehr viel über Willen. Es ist auch viel Talent einfach dabei, das muss man sagen. Also es gibt einfach diese Leute, man kennt sie vielleicht aus dem eigenen Gym, die schauen gefühlt ein Gewicht an und
Ja.
beugen auf einmal 100, 120 als Frau. Und man denkt sich so, toll, du bist jetzt seit 3 Wochen hier und deine erste Beuge sah aus wie Kraut und Rüben und jetzt sowas. Interessant. So Typen gibt es halt einfach auch. Und es gibt, ich hatte gestern mit einem Coach-Kollegen, den meistens wahrscheinlich als Kali in Zivil bekannt, eigentlich Pascal auch das Thema. So, Handball ist ein gar nicht so untypischer Background in der deutschen Spitze. Und es ist natürlich genau das. Wir haben eben in dem Sport auch immer wieder diese kurzen, anstrengenden Phasen, aber eben auch mit Pausen. Wir müssen uns erholen können. Wir brauchen eine gewisse Grundschnelligkeit, aber auch eine gute Grundkraft. 60 Minuten spielen zu können, braucht es eine doch auch eine ganz gut vorhandene Ausdauer. Das heißt, man bringt schon recht viel mit. Und es ist auch ein dynamischer Sport, der aber auch recht koordinativ aufwendig ist. Das heißt, Unterkontakt, passen, werfen, fangen, Situationen sehen. Und das bietet natürlich einen ganz, ganz spannenden Background für so eine Sportart, ne? Weil man vielleicht im Gegensatz zu den Turnern, die sich noch ein bisschen sicherer schon direkt von Anfang an der Stange fühlen, denen aber häufig die Ausdauer fehlt. Und Ausdauer spät nachzuholen ist einfach unfassbar schwer. Also viele sagen oft dieses Ding, hey, Kraft aufbauen und dies und das oder Skills lernen, das ist das Wichtigste. Wie oft ich es aber auch sehe, dass einfach der Ausdauerpunkt eins der größten Probleme ist. Und Ausdauer braucht halt Zeit, das ist das Problem. Und nicht nur Zeit von einem Jahr oder sonstigen, sondern ich kann einen guten Kraftzyklus in meiner Beuge machen und das kostet mich 30 Minuten meiner Trainingszeit. Ich kann 15 Minuten Ruheeinheit fokussiert an meinem Skill arbeiten. Wenn mein größtes Problem aber meine Ausdauer ist, brauche ich 60 Minuten plus Zone-2-Einheiten, brauche ich intensive Einheiten, die meine Sauerstoffaufnahmen verbessern, die meine Nutzung verbessern, die aber auch in Intervallen 4 on, 4 off, mal 4, das sind auch schon 32 Minuten, die ich da rein. Das ist so dieses ganz klassische Thema, um die VO2 Max zum Beispiel zu verbessern. Und dann merkt man schon, wenn man jetzt drüber spricht, okay, das sind jetzt schon 2 Einheiten, die alleine 2 Stunden füllen, aber ich möchte ja schwer snatchen und schwer beugen am liebsten. Und nicht dann noch hören, ja, und jetzt machen wir noch 30 Minuten EMOM Burpees mit Rudern. Und an sich so wäre es schon besser, wenn deine Lücke da so groß ist, noch eine zweite Einheit auf dem Ergo hinterherzuschieben. Und ja, vielleicht eine bisschen lustigere, aber so eine Mixed Modal-mäßige mit schon ein paar Movements drin, aber die halt auch hauptsächlich sich mit Atmen und Sauerstoffaufnahmen beschäftigt. Und das ist tatsächlich das, was ich immer feststelle, dass einfach ja, oft dann doch am Ende die Feinheit unterscheidet, weil in der Spitze Chest-to-Bar-Pull-Ups, Bar-Muscle-Ups, das können die meisten. Und man hat so seine klaren Kennzahlen irgendwie, so ein bisschen, okay, das sollte am Broken gehen, das sollte nicht am Broken gehen, das sollte funktionieren, das sollte nicht funktionieren. Und am Ende entscheidet dann doch immer wieder, sobald diese Benchmarks, sage ich mal, liftmäßig abgehakt sind, ich bin stark genug, ich kann meine Movements, entscheidet halt die Engine. Und wie gut kann ich arbeiten und wie gut kann ich dann auch, der Ausdauernde kann halt meistens auch das Wochenende besser wegstecken. Und dann ist eben doch Engine, also Ausdauer und Erfahrung, einfach ein wichtiger Punkt, um in die deutsche Spitze zu kommen.
Ich finde das total spannend, was du sagst, weil mir das mit dem Handball auch aufgefallen ist. Also A, ich komme ja auch aus dem Handball, aber wie viele Menschen irgendwie so einen Handball-Background haben, weil ich dachte ganz lange, ich hätte mal als Kind Touren machen sollen, dann wäre ich jetzt viel, viel besser und koordinativ besser und kann Dinge schneller umsetzen, weil das höre ich auch von den Turnern. Die sehen Dinge dann einmal, also außer natürlich schwere Gewichte und so Bar-Muscle-Ups, alles eben an der Stange und die wissen einfach genau auch, ne, von der Muskulatur her, was muss ich anspannen, welchen Muskel muss ich nutzen und wenn man da nicht dieses Körperverständnis hat, dauert das erstmal, bis man begreift, okay, wie muss ich jetzt was zusammensetzen?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, Turner, finde ich, sieht man auch sehr häufig, dass sie auch recht schnell, recht gut im Gewichtheben werden. Also auch häufig die sind, die unfassbar nah und schnell schon schwere Gewichte bewegen können, an ihren Max-Werten dran. Also je nachdem, was die geturnt haben, haben die häufig auch eine gewisse Grundathletik, die vorhanden ist, wenn wir so an Sprünge oder an Bodentouren denken, aber eben auch ein sehr, sehr gutes Körperverständnis. Und im Grunde ist ja Eine Kippe oder was wir dann beim Barmesser haben, ist eben die Koordination von meiner Armbewegung, meinem Hüfteinsatz. Und bei einem Salto oder Überschlag ist es eben auch Beine, Arme, Hüfte, Dynamik generieren. Und beim Gewichtheben kommen wir halt eben auch genau da wieder hin. Es ist Beine, Hüftstreckung und den Armzug oder die Armbewegung im richtigen Moment koordinieren. Deswegen sind die da auch oft gut. Aber eben ist es im Turnen doch so, dass der Ausdauerpart dieser Sportart darauf basiert, dass man am Anfang auf der Mattenbahn ein paar Runden dreht und eben nicht super viel noch hinten dran stattfindet an Conditioning. Und ja, da ist, denke ich, Handball tatsächlich eine sehr gute Basis. Und ich weiß es nicht, wie es genau in anderen Ländern ist. Und natürlich gibt es da sicherlich andere Sportarten, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber in Deutschland sieht man doch, dass ja sehr, sehr viele, also wenn man so ein paar hat, Schagel Butt hat Hochhandball gespielt, Joshua Wichtrup auch, bevor er reingewechselt ist. Auch Julia hat Handball gespielt und Leichtathletik gemacht. Das ist schon ein ganz guter Background. Was man aber auch immer wieder sieht, wenn dann dieser Willen dazu da ist, sich wirklich ins Ausdauertraining rein zu investieren, ist so dieser Bodybuilding-Background auch nicht schlecht. Einfach diese Grundkraft aufgebaut zu haben, wie ein Moritz Viehweg, aber auch wie ein Len, der so ein bisschen mehr Mix aus Bodybuilding und Calisthenics vielleicht gemacht hat, aber eben auch eine sehr hohe Grundkraft schon früh aufgebaut hat. Und dann aber jetzt halt zum Beispiel Moritz auf, ja, mit sehr, sehr viel Arbeit dieses Endurance-Thema angegangen ist und da einfach ja, eine Lücke geschlossen hat und mittlerweile ihn das nicht mehr aufhalten kann.
Glaubst du denn, weil du eben meintest, aktuell ist es so, dass wir in unserer Altersklasse noch viel durch harten Willen und Arbeit rausholen können, wenn jetzt diese neue Generation kommt, die eben, haben wir ja jetzt gerade am Wochenende gesehen, teilweise eben da schon 12-Jährige auf dem Floor stehen oder die gerade 12 wurden unter anderem. Bei den Mädels eben auch die 15 plus, da haben wir Toes to Bar, wir haben Pull-ups gesehen, die schon konnten, teilweise auch eben Wall-Walks, Handstand-Walks so ein bisschen. Glaubst du, dass sich das dann verändert, wenn jetzt die junge Generation kommt, die damit auch groß wird?
Ich denke schon, wir sehen es ja in den USA und in anderen Ländern schon so ein bisschen mehr. So gerade bei den Männern sind es jetzt mit zum Beispiel Dallin Pepper oder James Sprague auch viele, die die Games mal als Teens gewonnen haben, die jetzt auch wieder oben ums Podium mitkämpfen. Ich glaube aber, und das ist ja so ein Thema wirklich, das du wahrscheinlich ja, davor mit Marcel viel besprochen hast. Wir müssen in Deutschland erstmal die Strukturen schaffen, die Kids und Teens sinnvoll aufzufangen. Weil es halt doch oft noch hier ist, wir haben jetzt mehr und mehr Kids-Klassen, aber es ist dann doch oft, wenn dann die Teenager mit 15, 16 gut werden, dann wechseln sie häufig in Erwachsene-Klassen, haben nicht so richtig irgendwie ihre Trainingsgruppe, mit der man sich wieder trifft. Und dann ist natürlich doch irgendwann, ob ich jetzt mit meinen Eltern und Freunden von denen da irgendwie trainiere oder ob ich mit meinen Kollegen sozusagen irgendwie in den Park will, ist dann vielleicht so ein Thema, was man natürlich in den klassischen Mannschaftssportarten nicht hat, weil da sind die besten Freunde meistens diejenigen, mit denen ich spiele. Ich glaube, das ist bei uns ein großes Thema und was zum Beispiel auch in der Verbandsebene Thema ist, ist es, noch eine weitere Jugendklasse auch zu halten. Das heißt, gerade für die Jungs ist es häufig wirklich noch so dieses Ding, sie kommen raus, sie waren die Größten, bis sie 18, 19 wurden, haben auf dem German Throwdown mitmachen können und beim French vielleicht und sollen sich jetzt auf einmal, wollen sich jetzt auf einmal für den gleichen Wettkampf Elite qualifizieren. Und dann kommen halt eben Männer um die Ecke zum Beispiel, die schon 8 Jahre in dem Sport sind, die einfach muskulär so viel weiter sind, dass es ja keine Chance gibt oder kaum eine Chance. Ne? Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber für viele ist das so, ich nenne es mal einen Schlag ins Gesicht. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, bei dem Sport zu bleiben, wenn so mein komplettes Umfeld nicht direkt darauf ausgerichtet ist. Wenn es halt wirklich eher ist, okay, ich bin gut geworden, ich habe ein bisschen für mich trainiert, aber die meiste Zeit in meiner Box halt in der Klasse mit. Und ich glaube, da ist halt wirklich im Jugendbereich in Deutschland viel zu tun. Gerade was so den Kraft- und auch den Ausdauerbereich angeht, die Skills sind dann schon häufig doch schon ganz gut da, aber es ist eben nicht so, dass ich das über einen 12-Minuten-Test irgendwie mithalten kann. weil die anderen einfach konditionell besser sind. Und da ist es zum Beispiel so, dass tatsächlich jetzt mittlerweile auf Verbandsebene auch über eine U21-Kategorie weiterhin nachgedacht wird. Das heißt, neben den Junioren, die bis 19 gehen aktuell, nochmal oben drüber 21 und sogar vielleicht eine U23 zu integrieren, was sich so ein bisschen mit dem amerikanischen College-Modell verträgt, dass eben auch, ja, vielleicht Athleten, Athletinnen, die ein bisschen später zünden, ne, vielleicht ein bisschen später in den Kraftbereich richtig reinkommen, nicht sofort, ich nenne es mal, ins Haifischbecken geworfen werden. Es gibt natürlich da immer diese Ausnahmen, die kommen raus, die sind da und die sind ready, aber es sind halt nicht die meisten. Also wenn ich mir überlege, wie ich mit 18 wahrscheinlich, glaube ich, noch aussah von meiner Statur her, wollte ich mich nicht, ja, mit den Anlegen. Und in Mannschaftssportarten zum Beispiel, da ist man halt dann doch so den Ticken, ich nenne es mal, geschützter. Ne? Wenn man ein talentierter, junger Handballer ist, entweder hat man vielleicht schon den Körper dafür, aber man steht halt zwischen ausgewachsenen Herren und Damen, die einem vielleicht so ein bisschen den Rücken frei halten, dass man das gut machen kann, was man gut kann. Und ja, vielleicht dann nicht sich jedes Mal aufreiben muss. Und das haben wir halt in der Einzelsportart nicht. Wir sind halt ja alleine auf der Fläche und müssen damit uns klarkommen. Und haben dann vielleicht auf einmal ein Gewicht vor uns, was unser doppeltes Körpergewicht ist, weil der Rest schon 20 Kilo mehr auf den Rippen hat.
Ich möchte noch mal ganz kurz mit dir wieder zurück auf dich als Coach kommen. Ich fand, das war jetzt gerade irgendwie noch mal wichtig nachzufragen, aber eigentlich ging es ja darum, deine Arbeit als Coach, weil, wie gesagt, ich habe dich ja jetzt gerade am Wochenende gesehen bei Battle of the Lion, weil du da ein paar Athleten hattest. Aber du hast ja einige Athleten unter dir und jetzt ist natürlich auch eine Frage, die ich mir stelle: Fährst du dann auf jeden Wettkampf, auf jedes Event? Wie kannst du das irgendwie gerecht abdecken, wo du bist und vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Freizeit dazwischen hast?
Ich denke, glaube ich, eine recht wichtige Sache ist natürlich zu verstehen, neben der Verband ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Sprich, für mich ist wirklich dieses Remote Coaching, wie es sich nennt, oder dieses Coaching ist mein Hauptjob. Sprich, ich habe nicht so wirklich, ich habe keine krass großen anderen Verpflichtungen. Es wird manchmal schon ein bisschen viel. Und ich versuche so ein bisschen zu schauen. Natürlich zu den ganz großen Wettkämpfen versuche ich mitzukommen. Das heißt, wenn wir jetzt an French Throwdown denken, an Semifinal, auch wenn da nur ein Athlet oder eine Athletin ist, versuche ich das irgendwie einzurichten. Freue mich natürlich aber auch, wenn ich dann da auch mal zwei, wie in Malaga mit Julia und Len oder in Frankreich mit Eric und Julia habe, dass es sich nochmal ein bisschen mehr lohnt, sage ich mal, vor Ort zu sein. Das versuche ich dann schon ganz gut unterzubringen. Wenn zum Beispiel dann zeitgleich irgendwo ein anderer Wettkampf ist, je nach Größe, dann ist es so, dass ich den Leuten, sobald die Tests bekannt sind, im Normalfall Feedback dazu schreibe und auch sage, hey, ich weiß, es ist Wochenende, aber ich bin nicht 24/7, aber ab morgens bis abends im Normalfall erreichbar. Wenn was ist, melde dich. Wenn du was telefonieren willst oder sonstiges oder noch Fragen zu einem Test hast, wo du denkst, hey, bin ich nicht so ganz einverstanden oder mit deinem Plan, dann erklär mir den kurz, dann bin ich da und versuche dann natürlich so, wenn es gut zu erreichen ist, zu Wettkämpfen zu fahren. So Battle of the Line ist jetzt einfach, finde ich auch wichtig, da präsent zu sein, weil wir in Deutschland einfach nicht mehr so viele Wettkämpfe dieser Größenordnung haben im Verhältnis zu anderen Ländern. Und wenn dann eben auch viele Athleten, Athletinnen von mir irgendwo vor Ort sind, dann ist es im Normalfall für mich ja recht selbstverständlich, dass ich das versuche einzurichten. Aber auch wenn ich so Situationen habe, wo jemand vielleicht, wo es jetzt nicht zu einer Weltreise wird, und jemand vielleicht seinen ersten größeren Wettkampf macht, und ich sagen kann, hey, okay, komm, da komme ich jetzt hingefahren. Das sind 2 Stunden von mir, da nehme ich mir die, komme ich an dem Tag rüber einfach, weil ich doch auch immer wieder merke, dass es schon vielen hilft, nochmal jemand in der Ecke zu haben. Auch wenn ich, außer vielleicht zu sagen, hey, mach das, achte auf das, während die Leute auf der Fläche sind, sehr wenig reagieren und agieren kann, ist trotzdem manchmal einfach gut, ist für einen Athlet, Athletin zu wissen, da ist jemand noch, der vielleicht meine Leistung nochmal ein bisschen schneller einsortieren kann, auch wenn ich nicht ganz happy bin mit dem, was ich gemacht habe oder ja, so da zu schauen. Da ist es aber tatsächlich auch recht interessant, wenn man, was ich merke, wenn man dann doch schon länger zusammenarbeitet, dann kriegt man es auch hin, immer mal wieder zu kommunizieren, ohne dass man ja, sich, sage ich mal, hört oder ne, verstehen kann, weil man vielleicht von der Tribüne her ein bisschen weiter weg ist, weil zum Beispiel Julia weiß, wo sie in etwa hinschauen muss, wenn mal irgendwas nicht so ganz nach Plan läuft und ich dann zum Beispiel von außen ihr per Handzeichen Zahlen anzeige, was sie vielleicht als nächste Rap-Sätze machen soll, wenn ja, zum Beispiel irgendwie die Barmaßlabs früher runtergekommen sind, als sie dachte und sie jetzt noch irgendwie 15 statt 10 vor sich hat. Und dann eben zu sehen, okay, da draußen, Hendrik sagt, ich soll 5 machen und dann gucke ich wieder hoch zur Hand, was ich als nächstes machen soll oder wie lange ich Pause machen soll. Das ist natürlich, wenn man länger dann schon zusammenarbeitet und so ein paar Wettkämpfe gemacht hat, einfach nochmal leichter, das zusammenzubringen.
Aber das heißt, für deine Athleten, wenn sie einen Wettkampf bestreiten, gibst du den allen immer vor, hey, so und so und so baut ihr den Test auf.
Genau, also nicht zwingend, dass ich jetzt sage, so und so der Test, aber eben zu sagen, hey, das sind meine Gedanken dazu. Das wird, wenn wir jetzt zum Beispiel gestern Battle of the Line nehmen, das der, war, glaube ich, der letzte Test mit den Thrustern und den Barmuscle-Ups, eben zu sagen, hey, das sieht nicht viel aus für die meisten, 10 Barmuscle-Ups am Ende, das kann ich eigentlich ja immer, aber trotzdem den Leuten nochmal zu sagen, hey, ganz klar dran denken, es ist grifflastig. Das Wochenende war grifflastig. Ihr habt Ringmuscle-Ups gemacht, Rope Climbs, Toes to Bar, massiv viele Pull-Ups. Überrennt da nicht zu schnell rein. Denkt an die letzten 10 Barmuscle-Ups, weil die sind entscheidend. Wenn ihr die nochmal durchmachen könnt, seid ihr richtig gut dabei. Wenn ihr die mit einer gezielten Pause schafft, seid ihr richtig gut dabei. Aber wenn ihr vorher die Shuttle-Runs bis zum Erbrechen nochmal rennt und euch schon gequält habt und dann kommt ihr unerwartet bei 5 Reps runter, dann haben wir ein Problem. Und das sind so die Sachen, die ich da versuche mitzugeben. So ein bisschen Verständnis für den Test zu schaffen. Es ist nicht einfach zu sagen, hey, du machst das alles immer 6-4, 6-4, 6-4 und am Ende wirst du schon einholen, weil Pia hat es im Interview gesagt, so 50% hat sie sich an das gehalten, was ich gesagt habe. Aber solange die Richtung klar ist, dass sie weiß, hey, ich muss nicht die Step-Over zum Beispiel dauerhaft festhalten, sondern es ist vollkommen okay, die mal abzusetzen und eher darauf zu achten, dass mein Bewegungstempo drin bleibt. Und ich meinen Griff schone, ist das erst schon mal ein Win für uns, sage ich mal, wenn das mit auf die Fläche geht, weil da draußen lässt man sich mitreißen. Es ist einfach, man denkt sich, hey, ich fange entspannt an und dann fliegt die erste Langhantel rechts von mir runter und ich sehe, wie irgendjemand wegrennt. Ich denke mir so, fuck, warum sind die jetzt schon so viel schneller als ich? Und werde dann auch hektisch und im Grunde hat man das, finde ich, bei Julia das Wochenende ganz gut gesehen, zum Beispiel bei Battle of the Line. Sie war recht ruhig, was das meiste angeht. Und kam halt dann im Ende der Tests häufig, so ab der Halbzeit, wo man gesehen hat, okay, jetzt fängt sie an, Reps aufzuholen oder einfach ein bisschen konsequenter wieder an die Stange ranzugehen. Und das ist natürlich dann das, wo man so ein bisschen hin will, dass die Leute, die Athleten, Athletinnen, sich selbst mehr vertrauen als dem, was rund um sie rum passiert und eben das abrufen, was sie. Was sie können. Es gibt sicherlich auch immer wieder Situationen, wo ich sage, da kann man auch racen und sollte man mal nach den anderen gucken, weil es kann auch immer sein, dass man eine Fehleinschätzung hatte davor. Also, wo man sagt, hey, geht doch nur darum, sich super schnell zu bewegen und geht nicht darum, irgendwas smart zu brechen oder irgendwo fit anzukommen, sondern eigentlich musst du dich doch viel früher in die Wand fahren und versuchen zu überleben.
Ja, Pia hatte ich noch gesagt, Pia, nächstes Mal nicht ganz so ehrlich sein im Interview. Man muss nicht alles verraten. Aber das finde ich generell spannend, dass du dann echt immer guckst, dass deine Athleten auf jeden Fall irgendwie einen Plan haben, wie sie da reingehen, ob man den jetzt 100% so macht oder nicht. Aber auf jeden Fall, dass sie einen Leitfaden bekommen und nicht ganz alleine dann sind und sich überlegen müssen, okay, wie mache ich das jetzt sinnvoll, egal was das für ein Wettkampf ist. Aber vielleicht auch da noch einmal die Frage, du warst ja durch deine Athleten schon bei vielen verschiedenen kleinen bis großen Wettkämpfen. Also du hast es selber gesagt, French Throwdown, jetzt Battle of the Lion, vielleicht auch mal kleinere dazwischen in Deutschland und dann aber auch eben die größeren, wie mit einer Julia Jakobsen oder einer Weltmeisterschaft. Gibt es da für dich als Coach auch gewisse Unterschiede von den Wettkämpfen her?
Ich glaube schon so ein bisschen, weil natürlich sich häufig so Sachen wie Warm-up-Zeiten, Staging-Zeiten, Warm-up-Fläche unterscheiden. Auch manchmal so ein bisschen der Respekt. Da ist Julia an sich immer so das liebe Beispiel, wenn sie dann da auf dem Semifinals-Floor steht. Da muss ich manchmal als Coach von der Seite kommen und sagen, Julia, kannst jetzt nicht nur alle Leute angucken, weil du die toll findest. Du musst dich auch mal aufwärmen
Ja.
und mal mit an eine Langhantel gehen. Und das sieht man natürlich dann gar einen Unterschied bei Battle of the Line. Man kennt sich ja untereinander, alle sprechen Deutsch. Julia wird das nicht gerne hören, aber natürlich kommt sie so ein bisschen rein und die anderen haben eher dann das Gefühl, so vielleicht bei ihr so ein bisschen mit, oh, jetzt ist Julia an der Langhantel. Weiß ich, da gucken, vielleicht finde ich eine andere.
Richtig.
So, wobei wir beide wissen, Julia ist die letzte Julia, wird dir die Hantel neu aufbauen, abbauen und vielleicht auch noch in den Nacken legen, um dir zu helfen. Aber so einfach so ein bisschen dieser Unterschied zu gucken, hey, was macht ihr im Warm-up, was ist los? Ne? Bei kleineren Wettkämpfen ist es genau das. Da kommt man häufig nochmal näher an die Fläche ran und vielleicht hört auch der Athlet, die Athletin mal so ein bisschen, was gesagt wird. Für die Athleten selbst. Häufig ist es so, mein Gefühl, dass große Wettkämpfe so ein bisschen manchmal mit mehr Fingerspitzengefühl programmieren noch, also dass die Athleten, Athletinnen nicht so überfahren werden.
Ja.
Dass häufig so kleinere, ja, manchmal so kleinere Inhouse-Competitions oder ähnliches schon einfach sehr, sehr viel testen wollen und zeigen wollen. Manchmal auch einfach noch irgendwo ein Equipment auspacken wollen und dann aber am ersten Tag gefühlt dauerhaft Sachen vom Boden aufgehoben worden sind und man den Leuten so mitgeben muss, hey, guck, dass du da so ein bisschen deine Körner sparst, weil sonst kommen wir morgen nicht gut aus dem Bett. Während viele, viele von den großen Competitions da so ein bisschen, häufig aber auch einfach aufgrund der Möglichkeiten, die sie haben. Ein French Throwdown kriegt natürlich GHDs, kriegt Ringe, kriegt Seile, kriegt Airbikes und Rower und G-Ergs und C2-Bikes, kriegt, hat lange Lanes für einen schönen Handstand-Walk, Dumbbells,
Ja.
Kettlebells. Die kommen halt an jedes Equipment dran. Das heißt, die haben natürlich auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten, das zu nutzen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein ja, recht großer Unterschied, so ein bisschen zu gucken, bei vielen von den kleinen Wettkämpfen für den Einstieg auch zu verstehen, was hat welchen Einfluss auf das nächste Event für die Athleten und Athletinnen. Und natürlich der Vorteil, so ein bisschen näher ranzukommen. Und gerade so bei, ich sag mal, bei den mittelgroßen Competitions, ich glaube, das ist auch so ein, ja, ein kleiner Vorteil, den ich bei vielen Sachen eben habe. Ich habe den Sport halt selbst, wie gesagt, doch auf einem ganz guten Niveau gemacht und habe dadurch auch vieles von diesen Tests eben auch schon selbst erlebt. Und gerade so zu verstehen, okay, das ist so das typische Ding, was in so einem Feld auf dem Niveau passiert. Genau das, also auf einem French Throwdown Floor werden sich die wenigsten verpacen bei so einem Barmaster-Tester. Und die
Ja.
meisten wissen genau, was sie tun. Das heißt, es ist wichtiger, so ein bisschen natürlich bei mir selbst zu bleiben, auch so ein bisschen das Rennen aufzunehmen, weil die bestrafen dich, wenn du zu ruhig drin bist.
Ja.
Während jetzt für jemanden, der sich zum Beispiel jetzt beim Battle of the Line so zwischen Platz 10 und 15 bewegt, kann das schon mal einen schnellen Unterschied machen, einfach in so einen Test smart reinzugehen und sagen, okay, ich vertraue auf meinen Coach da draußen, der mir gesagt hat, mach langsam, brech vielleicht einmal mehr die Thruster auf, als du denkst, auch wenn das immer an Broken geht.
Ja.
Aber dafür gehen die letzten 10 nochmal und dann wirst du statt 13. in dem Test vielleicht mal 7., weil noch so viele dann am Ende an der Stange hängen bleiben oder beim letzten Rope Climb scheitern. Und das ist halt so in meinen Augen so der feine, ist so ein bisschen der feine Unterschied da nochmal.
Es gibt da jetzt auch in diesem Sport viele Coaches da draußen. Also ich habe ja theoretisch eine große Auswahl. Warum sollte ich zu dir gehen?
Ich glaube tatsächlich, ich lebe halt so dafür, ich beschäftige mich wirklich bis ins kleinste Detail mit vielen Sachen. Ich habe eben auch selbst so ein bisschen diesen sportlichen Background dazu. Ich habe jetzt über meine Zeit natürlich mit verschiedensten Athleten, Athletinnen zusammengearbeitet. Ich bin jetzt seit, ja, wie gesagt, 7 Jahren auch in dem Sport, im Coaching-Business. Ich bin wahrscheinlich trotzdem in Deutschland einer der wenigen, der das hauptberuflich macht. Also viele haben eben doch noch die Box dabei, was auch in meinen Augen immer wieder gut ist, weil es auch schön ist, Ich coache ja auch in Frechen immer noch so ein bisschen was, einfach viele Leute zu sehen und Bewegungsmuster auch mal live zu sehen. Aber ich glaube tatsächlich so ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht gar nicht so richtig, weil viele gute Coaches in Deutschland auch sind. Aber eben wirklich, dass ich eins zu eins für das Coaching da bin, hauptsächlich und neben natürlich dem Verbandsjob so ein bisschen und mich eben wirklich bis ins kleinste Detail so ein bisschen mit dem Thema beschäftige, sodass eben die Athleten sich nicht bis ins kleinste Detail mit allem auseinandersetzen müssen, sondern eben die das große Ganze sehen können, um besser zu werden. Und ja, da eben dann nicht, ich sag, es sind immer so dumme Sprichwörter, so don't make your major in your minor, so in der Art, sondern eben einfach verstehen, Muster verstehen und zum Beispiel verstehen, hey, wenn ich in dem Zugmuster besser werde, dann werde ich überall besser, was mit Ziehen zu tun hat. Und ich denke, da sind so recht groß meine Stärken, die Lowest Hanging Fruits zu finden und gezielt daran zu arbeiten, um das große Ganze besser zu machen und den nächsten Step zu erreichen. Und genau, eben halt, wie schon gesagt, ich habe mit vielen zusammengearbeitet und habe so ein ganz gutes Gefühl, was braucht es, um quasi von, ich finde immer den AX-Begriff recht schwierig, weil er eigentlich nur beschreibt, ich mache halt das, was da steht, aber von zum Beispiel Intermediate die eine Stufe höher zu kommen. Was braucht es, um aus Geld in Intermediate reinzukommen?
Und wenn ich jetzt vielleicht noch gar keinen Coach habe, Interesse an einem Coach habe, nicht happy bin bei mir und Interesse habe, zu dir ins Coaching zu kommen, wie kann ich dich denn kontaktieren?
Im Moment ist tatsächlich der einfachste Weg, mir einfach bei Instagram zu schreiben. Dadurch, wie gesagt, dass ich den Großteil meines Tages mit Coaching beschäftige, liegt mein Handy immer neben mir und ich bin recht direkt zu erreichen. Wenn man jemanden kennt, der bei mir im Coaching ist, ist es auch eigentlich kein Problem, mal an meine WhatsApp-Nummer zu kommen. Und genau, der sich dann bei mir meldet, egal ob es jetzt um das Template Road to Greatness geht oder um 1:1 Coaching, finden wir dann im Normalfall recht schnell einen Termin. Hat ja bei uns jetzt auch ganz gut geklappt nach einer Anlaufschwierigkeit, weil ich einfach recht viele, ich sag mal, freie Slots habe. Also bei mir ist einfach so, ich habe den kompletten Montagvormittag Zeit, ich habe Dienstagnachmittag Zeit, Mittwoch den ganzen Tag, bin dann eigentlich am Programme schreiben, Videos gucken und da ist natürlich immer möglich, dann nochmal einen Call einfach mal, um zu schauen auch, ob es überhaupt passt, für eine Stunde dazwischen zu schieben, weil ich denke, das ist auch immer das Wichtige. Und ist natürlich immer, sage ich mal, schwer, Coaches mitzugeben, die gerade anfangen, weil es ist natürlich eine schöne Situation, sich das erlauben zu können, auch sagen zu können, es muss halt auch von beiden Seiten aus passen. Also der Athlet, die Athletin muss sagen, hey, bei dir will ich ins Coaching. Und auch ich muss sagen, hey, das passt. Also erstens passt das mit den Zielen, erstens passt das mit den Grundfähigkeiten, die schon vorhanden sind, weil wir vorhin auch gefragt haben, gibt es so irgendwas, was es wirklich braucht? Im Grunde, wie gesagt, sollten die meisten Movements vorhanden sein, aber es ist eben doch auch so viel dieses persönliche Gefühl am Ende, ob meine Art zu arbeiten und zu coachen gut mit dem, was sich jemand vorstellt und wünscht, zusammenpasst. Und deswegen finde ich immer, ist so ein erstes Gespräch, einfach um das mal so ein bisschen abzustecken, einfach wichtig. Und ich starte dann auch meistens mit einer Testwoche, wenn jetzt nicht direkt in 2 Wochen Wettkampf ansteht. Einfach zu sagen, hey, da kriegen wir mal so einen kleinen Überblick. Wir können auch schon mal beide schauen, hey, wie läuft die Kommunikation zwischen uns? Das auch nochmal so ein bisschen abzustecken und auch zu sagen, hey, das würde ich mir vielleicht noch wünschen an mehr Kommunikation oder als Kommunikationsweg. Du auf der anderen Seite würdest sagen, okay, ich hätte mir da noch irgendwie so ein bisschen mehr Antworten gewünscht. Was muss ich vielleicht machen, um die Antworten noch zu bekommen? Und dann. Genau, ist so. So sieht dann immer bei mir der Start aus. Und Kommunikation ist in meinen Augen eben das A und O für alle, die damit anfangen wollen.
Also ihr habt es gehört, falls ihr auf der Suche seid, aber im Endeffekt, du sagst es ja selber, man muss von beiden Seiten muss es passen. Deswegen gibt es ja auch viele verschiedene Coaches, so dass jeder da den entsprechenden Gegenpart findet, von beiden Seiten natürlich aus. Jetzt springe ich noch einmal kurz gedanklich zurück, denn wenn die Folge jetzt rauskommt, jetzt am Wochenende ist ja die deutsche Meisterschaft für die Seniors. Gibt es da etwas, auf was du dich vielleicht noch besonders freust jetzt auf das kommende Wochenende?
Ich freue mich tatsächlich bei den Seniors richtig zu sehen, einmal wie die Zweier-Team-Competition angenommen wird, die wir dieses Jahr zum ersten Mal haben. Da hatten wir jetzt noch nicht die Anmeldung, die wir uns so ein bisschen erhofft hatten. Trotzdem haben wir ja alle, ich sag mal, alle Lanes voll: Male, Female, Male, Male, Female, Female. Wie das Ganze angenommen wird. Und dann bin ich natürlich wirklich dieses Jahr sehr, sehr tief besetzte Felder bei den Seniors. Wo wir einfach mal in so eine Situation kommen, wo Fehler, sage ich mal, nicht bestraft werden. Also Fehler oder Leistungslücken vielleicht irgendwo, es sind zu viele Athleten, Athletinnen da, die an sich alles können. Also die jetzt nicht sagen, hier, ich krieg in Endurance halt eh einen auf die Nase, und ich krieg in Strength sicher einen auf die Nase, aber ja, das kann ich mir nicht erlauben, wenn ich oben stehen will. Also ich würde sogar sagen, das kann ich mir schwer erlauben, wenn ich aufs Podium will. Da kann ich mir vielleicht einen Ausrutscher erlauben, aber keinen zu großen, weil eben auch in der Tiefe sehr, sehr viele dabei sind, die gerade so auch einzelne Tests einfach auf einmal gewinnen können. Letztes Jahr hatten wir das mit einem Josef Hesse, der mal bei einem Bodyweight-Test ganz oben stand, nachdem der Endurance-Test ein bisschen schwierig war. Aber das sind dieses Jahr gefühlt einfach nochmal mehr Leute. Und ich denke, viele haben hart gearbeitet. Das heißt, auch vielleicht ein, zwei, mit denen man noch nicht so richtig rechnet, weil man sie jetzt vielleicht dieses Jahr noch nicht wieder auf so vielen Wettkämpfen gesehen hat. Was da so passieren kann. Bei den Männern ist zum Beispiel ein Tobias Fox angemeldet, den man eigentlich seit letztes Jahr Semifinals nicht mehr so unfassbar viel auf der Wettkampffläche gesehen hat. Aber wir haben es, ich habe es eben schon gesagt, seit letztes Jahr Semifinals. Er war 2 Jahre in Folge bei den Semifinals. Das ist einfach ein Athlet, mit dem zu rechnen ist. Und das Feld ist einfach nochmal tiefer geworden, sodass ich einfach glaube, dass wir ein unfassbar spannendes Wochenende sehen werden. Und ja, wirklich sagen kann, ich glaube, es muss alles passen, um deutscher Meister, deutsche Meisterin zu werden. Und kann mir eben, und das finde ich halt unfassbar spannend, dass man eben nicht, ja, dass irgendjemand damit weglaufen wird.
Ich weiß, das ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber Prognose, also einmal Frage, glaubst du, Julia kann ihren Titel nochmal verteidigen? Oder hast du da ein, zwei Menschen, wo du sagst, Potenzial aufs Treppchen zu kommen? Wenn du uns das verraten möchtest, deiner Einschätzung nach.
Meine Einschätzung, also Julia, glaube ich, hat man jetzt am Wochenende auch bei Battle of the Line gesehen und auch schon in Malaga ist aktuell schwer zu schlagen. In Malaga ist sie knapp an den Top 10 vorbei, aber hatte Frauen hinter sich, die sich dieses Jahr für die Games qualifiziert haben, die 2 Wochen später die Challenger Division beim World Fitness Project gewonnen haben. Und das kam ja auch so ein bisschen mehr aus der Teamvorbereitung raus. Aber ich denke zum Beispiel jetzt eine Jana Gers, wie wir es am Wochenende gesehen haben, die wird auch in den nächsten 4 Wochen nochmal schauen, was kann sie tun, um diesen Titel mitzukämpfen. Vivi Marie Christian, wenn man so ein bisschen auf Instagram folgt, sieht auch aus, als würde sie immer weiter, gerade so im Kraftbereich, einfach aufholen, den Skills immer stärker werden. Und einfach ja, unfassbar breit mittlerweile aufgestellt zu sein. Das, was ich gesagt habe, eben keine Schwäche zu haben, so richtig. Eine Lydia Bato hat auch einfach konsequent weitergearbeitet seit der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist schon sehr spannend. Wie gesagt, es sollten nicht so viele, ja, kleine Fehler können das ganze Ding entscheiden, dieses Jahr. Also ich würde es vermuten, dass Julia schon sehr gute Chancen hat, es wieder zu gewinnen. Aber ich denke, es wird eher enger wie vor 2 Jahren als letztes Jahr.
Ja, das heißt, wir können ja wirklich gespannt sein, was jetzt am Wochenende passieren wird bei den Damen und auch bei den Herren.
Ich denke, bei den Herren ist das Feld gefühlt noch mal offener, weil einfach noch mal viele gute Männer dazugekommen sind, die jetzt vielleicht nicht direkt im ersten Moment aussehen, als würden sie um den Titel mitkämpfen, aber die sich immer wieder irgendwo dazwischen schieben können. So, ich denke an einen Max Hinkofer, der einfach auf den Ergometern auch unfassbar stark ist, der natürlich immer so ein bisschen seine Nachteile durch seine Körpergröße in einem Bodyweight-Test hat und in einem Skill-Test häufig auch, wo es einfach darum geht, sich schnell zu bewegen. Aber wir haben Ergometer im Mixed Modal, wir haben Ergometer im Endurance-Test und im Power-Test steckt ein Ergometer drin, um das so ein bisschen auszugleichen. Wir wissen, dass er schwer snatchen kann. Und ich glaube, die können halt wirklich für viel Überraschungen sorgen und einfach bei den Männern nochmal mehr als letztes Jahr mehr Punkte, ich sag mal, umverteilen. Also, so, letztes Jahr ist Julius deutscher Meister geworden, vor allem dadurch, dass er einfach immer konstant da war. Ich glaube, der Strength-Test und der Power-Test, das waren so fünfter, sechster Platz, aber schlechter wurde es nicht. Wenn Len halt von Anfang an zum Beispiel einem Endurance-Test hinterhergerannt ist, wie auch dann bei der Weltmeisterschaft so ein bisschen. Und da weiß ich auch, dass Len daran gearbeitet hat. Werden wir dies ja sehen, ob er ja, einfach schon mehr Punkte daraus mitnehmen kann. Aber ich glaube eben trotzdem auch, dass das Feld tiefer ist, dass eben ja, ein Ausrutscher in einem anderen Test dann eben jedem wieder in die Karten spielen kann.
Ja, bei den Herren ist es halt so, also wenn ich es richtig gehört habe am Wochenende, dass es auf jeden Fall einen neuen Meister geben wird, denn Julius kann seinen Titel nicht verteidigen, der wird nicht mit dabei sein. Das heißt, da wird auf jeden Fall einmal es einen Tausch geben. Die Frage ist eben, wird es ein Len Postel sein oder jemand ganz anderes, mit dem wir vielleicht auch noch gar nicht rechnen?
Genau. Also Julius, wenn du schon sagst, ist, er tritt, er wird an dem Wochenende All-In sozusagen gehen für das World Fitness Project. War im ersten Wettkampf ein bisschen unter dem, was wir uns erhofft hatten in der Challenger Division, aber jetzt fällt natürlich die Quali unglücklicherweise genau auf das Wochenende und ja, er ist sich sicher und ich bin mir auch recht sicher und traue ihm das gut zu, dass wenn er sich darauf fokussiert, eine Qualifikation in der Pro Division möglich ist. Sprich, er wird sich darauf fokussieren und versuchen, über die Quali in der Pro Division den Weg nach Kopenhagen noch aufzumachen fürs Finale. Und ja, damit ist, ich sag mal, das Feld nicht nochmal weiter offen, weil ich glaube, auch für Julius wäre es nicht auch kein Selbstläufer gewesen, diesen Titel zu verteidigen. Aber eben, wir werden einen neuen deutschen Meister kriegen. Ich weiß, was. Ich sag mal, meine Jungs können. Ich kenne deren Stärken, ich kenne deren Schwächen. Und ich kann auch schon da sagen, dass es sehr, sehr viel darauf ankommen wird. So auch zwischen Erik und Len, wer gewinnt welche Tests, wer ist in welchem Test besser, wer schiebt sich dazwischen. Aber natürlich auch viele andere Gute noch dazukommen, die das eben auch können. Also Benjamin Huxoll, der einfach seit Jahren oben auf der deutschen Meisterschaft einen Titel, letztes Jahr Dritter, ist einfach nochmal deutlich stärker geworden in seinen Kraftwerten, was ihn in den letzten Jahren immer wieder viele Punkte gekostet hat und vielleicht dieses Jahr im Snatch einfach nicht so viele Punkte kosten wird. Ich habe vorhin schon gesagt, ein Tobias Fox kommt dazu, von dem wir jetzt recht wenig gesehen haben, aber 2 Jahre in Folge bei den Semifinals sein, ist natürlich schon eine ganz schöne Nummer. Karl Feldmann, Noel Nagel, also Karl haben wir jetzt auch am Wochenende gesehen, der ist fit, der kann mit den Jungs mithalten, es fehlt halt immer so, fehlt manchmal noch so dieser letzte Step, aber was. Ja, kann trotzdem sein, dass die in den nächsten 4 Wochen noch kommen. Ne? Also, dass er da nochmal wirklich diesen Step drauflegt und das jetzt am Wochenende zeigen kann bei der deutschen Meisterschaft, dass er das getan hat. Deswegen glaube ich, ist bei den Männern wirklich auch dieser Fall wenig Fehler machen. Und in den Tests, in denen ich gut bin, muss ich gut performen. Ja, und dann werden wir so ein bisschen sehen, wer am Ende quasi das Ticket zur Weltmeisterschaft löst.
Und da vielleicht die direkte Frage auch als Ansporn nochmal, wenn vielleicht auch die Jungs oder Mädels jetzt die Folge hören, bevor es in das Wochenende geht, wo geht es denn dieses Jahr hin zur Weltmeisterschaft?
Für die Weltmeisterschaft dieses Jahr geht es nach Litauen. Das, glaube ich, wird super cool für die Seniors. Die Litauer haben letztes Jahr schon eine unfassbar gute Europameisterschaft der Masters ausgerichtet. Also mit sehr guter Struktur, sehr coolen Tests, einer sehr coolen Facility, also wo der Wettkampf stattgefunden hat und auch was man gehört hat, sehr, sehr professionell aufgebaut. Europa, eine Weltmeisterschaft in Europa heißt halt auch meistens das stärkste Feld. Da eben diese Verbandsthematik einfach in Europa nochmal mehr vorhanden ist. Sprich, ja, natürlich fehlen vielleicht bei den Amerikanern so ein, zwei, die, wenn es in Amerika wäre, vielleicht antreten würden. Aber in Europa heißt das im Normalfall, die besten Schweden anreisen werden, die besten Norweger anreisen werden. Wir natürlich auch mit den besten Deutschen anreisen werden. Und ja, da einfach versuchen werden, auch dieses Jahr vielleicht nochmal einen Step näher an die Spitze im Podium ranzukommen oder vielleicht auch einen ersten Platz mitzunehmen. Die Junioren kommen dieses Jahr mit uns mit, nicht mit den Master. Sprich, wir fahren auch mit einem etwas größeren Tross nach Litauen und ja,
Und
da
wo
würden wir
geht's für die
einfach freuen.
Master hin?
Für die Master geht es dieses Jahr nach Australien.
Oh, wow.
Da geht es für die Seniors dann nächstes Jahr hin. Wird natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Haben wir bei den Masters jetzt auch gemerkt, viele Athleten, Athletinnen, die so ein bisschen hatten, ja, die jetzt den Verband auch gerade in der Masterklasse lange getragen haben, die gesagt haben, Australien ist jetzt irgendwie nicht so mein Ziel. Das ist mir zu weit, das ist mir zu viel Aufwand, das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, da würde ich gerne Urlaub mit verbinden. Und dadurch aber dann auch gesagt haben, ja, dann lasse ich auch die deutsche Meisterschaft dieses Jahr aus, was natürlich für uns so ein bisschen schade ist. Den Gedanken dahinter kann ich verstehen. Allerdings ist so mein Gedanke eben auch, es ist natürlich auch immer noch dann die deutsche Meisterschaft in dem Fall. Und sich den Namen deutscher Meister auf die Fahne schreiben zu können, vielleicht auch wenn ich nicht nach Australien fliege, ist natürlich ganz cool. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, wenn ich nicht vorhabe hinzufahren, überlasse ich vielleicht den Platz auf der deutschen Meisterschaft lieber jemandem, der dieses Ziel hat, hinreisen zu können, weil es natürlich schon vielleicht in manchen Altersklassen so ein bisschen komisch wäre, wenn dann die deutsche Meisterin oder der deutsche Meister dann auf einmal nicht mehr auftaucht bei der Weltmeisterschaft und nicht wegen einer Verletzung, sondern einfach weil Australien natürlich, das ist ja unser großes Thema, wir sind noch kein professionalisierter Sport, alle müssen sich Urlaub nehmen dafür, alle müssen irgendwie ihren Job ja, pausieren und dann ist das natürlich so die Frage, fliege ich nach Australien, das sind 2 Wochen Aufwand oder mache ich den Griechenlandurlaub mit meiner Family? Und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass da vielleicht dann der Griechenlandurlaub mit der Family einfach mal Vorrang hat.
Ja, voll verständlich. Aber es ist, wenn man das macht, bestimmt auch eine unglaubliche Erfahrung.
Definitiv.
Lieber Hendrik, ich würde tatsächlich an dieser Stelle jetzt mal sagen, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Einblicke bekommen und es sind ja wie immer nur Einblicke. Also wir können natürlich noch viel intensiver über das Thema Coaching, Programming, über vielleicht Fehler, die du gemacht hast, Learnings, Hintergründe oder auch Tipps natürlich für angehende Coaches sprechen. Also dann noch viel, viel, viel mehr reingehen. Das gleiche aber auch für die deutsche Meisterschaft. Ich hoffe aber, das geht jetzt eher dann an euch hin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet, ganz viel verstehen konntet, vielleicht auch Dinge, die noch nicht irgendwie so klar gewesen sind, vor allen Dingen in Bezug auf deutsche Meisterschaft, CrossFit, also was da an Unterschiede ist, wie das funktioniert, wie das abläuft, was dahinter alles steckt und was sich dann vielleicht auch lohnt, mitzumachen für euch. Auf jeden Fall mal die Quali oder vielleicht auch eben eine andere Kategorie, einfach weil es so viele verschiedene gibt. Wir haben es aber noch nicht ganz geschafft, denn ich möchte jetzt auch noch deinen Bizepsumfang wissen, lieber Hendrik, denn der Name ist Programm. Und auch unser Coach oder Präsident durfte mal seinen Bizepsumfang messen.
Ja, ich habe schon gesagt, es ist traurig. Es waren mal mehr. Momentan sind es noch 39 Zentimeter. 3 Zentimeter irgendwann mal zu einer Spitze verloren. Aber ist okay. Ich hatte eigentlich beim Messen Hoffnung, dass er noch größer ist als der von Len, aber er hat nicht gereicht. Das heißt, er darf die Führung weiter behalten, vermute ich mal. Vielleicht, wenn es irgendwann nochmal zu einem nächsten Podcast kommt, dann setze ich 3 Wochen auf alles und sorgt dafür, dass ich noch ein paar Zentimeter dazu bekomme.
Ja, Len führt immer noch auch Marcel ganz knapp dran vorbei, aber konnte ihn auch nicht schlagen. Er war nah dran, aber es hat nicht gereicht.
Der kurze Arm ist im Vorteil.
Ja, ich bin gespannt, weil das darf ich jetzt ja auch schon verraten, auch wenn es in der zukünftigen Folge kommt, aber einer meiner nächsten Gäste wird Schage sein. Der könnte dann vielleicht Konkurrenz machen. Da bin ich gespannt.
ja. auch.
Lieber Henrik, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir. Ich übergebe dir gleich nochmal das letzte Wort. Also du darfst hier den Podcast beenden, wie du das auch immer gestalten möchtest. Und wünsche dir, allen deinen Athletinnen und natürlich auch alles drumherum am Wochenende ganz, ganz viel Erfolg. Und vielen Dank für diese Insights, die du uns gegeben hast.
Ja, von mir erstmal danke, dass ich hier sein durfte und über, ich sag mal, die Themen, die mich so begeistern, sprechen darf. Ich finde immer, für mich ist immer wichtig zu verstehen, ich mag den Austausch. Das heißt, einmal über das, was wir hier machen, aber auch über das Thema des Verbandes, aber auch, wenn es junge, angehende Coaches sind, weil wir es vielleicht noch nicht so aufgegriffen haben, die vielleicht wissen wollen, okay, was habe ich denn so gemacht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, was sind so die Sachen, auf die ich beachte. Ich bin da offen. Ich schreibe mich gerne an, auch wenn es nicht darum geht, irgendwie ins Coaching zu kommen, sondern einfach nur mal Erfahrungen auszutauschen. Und ja, ansonsten bleibt mir wirklich Danke zu sagen für die Möglichkeit, so ein bisschen Verband vorzustellen und was wir machen, wo wir hinwollen. Wir brauchen Verband immer weiter Unterstützung. glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Und selbst wenn man sagt, man hat keine Zeit, eine Mitgliedschaft im Verband ist schon mal der erste Step, die Idee zu unterstützen, den Sport von der Marke immer weiter zu lösen. Aber eben auch ein Verband lebt vom Austausch und das ist eben der entscheidende Unterschied. Wir versuchen oder wollen, soweit es geht, auf das hören, was unsere Mitglieder auch wollen. Das heißt, kommt in den Verband und supportet uns.